After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa-Quarterbacks College Football sind wieder am Start, besprechen Woche 3. Und manche Teams mit 3 Siegen, andere schon mit 3 Niederlagen und andere irgendwo dazwischen. Wir besprechen das wie immer mit unseren Sofa-Quarterbacks Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag und ich habe heute nichts Witziges zu sagen, alles wie immer.
Solltest du auf irgendwelchen Chipsteilen sitzen, das liegt an Jan und mir. Wir haben gestern die Couch etwas in Beschlag genommen. Wenn wir schon Platz hatten, dann haben wir es uns auch gut gehen lassen. Jan Wegwert ist auch dabei. Hallo Jan.
Moin moin. Ja, gestern war schön. Du hast es gesagt, eine kleine Lästerrunde. Heute wird es wahrscheinlich etwas seriöser werden. Ich find's
immer noch... eingeladen.
Ja, du bist ja dabei, Christian, und ich muss immer noch kurz überlegen, wenn Nicola sagt, von der Draft Day und der Zone, ich find's großartig, dass es so ist, aber es ist immer noch ungewohnt nach so vielen Jahren, wo es immer der Draft Day war.
Du, ganz ehrlich, ich bin da tatsächlich logischerweise froh drum, macht dann auch eine Menge Spaß mit den Kollegen, ist aber auch echt ungewohnt dann, meistens, wenn nicht gerade irgendwelche Zugausfälle und Störungen sind, montagmorgens wieder hier aufzuschlagen. Aber ja, nimmt man mit. Ich bin ganz froh, dass die Stimme irgendwie wieder da ist, weil die war schon verhältnismäßig beansprucht von Arizona gegen Minnesota. War ja schon eher eines der krasseren Spiele, die ich so bis jetzt kommentiert habe. Also inklusive den ganzen GFL-Kram. Von diesem Jahr wollen wir nicht reden, Nicola. Es war weitestgehend eine traurige Sache, aber gut.
Aber Christian, ich sag dir eins, deine Stimme war nicht ganz so beansprucht wie die Stimme des Originalkommentators.
Ja, Nicolas Liebling, ne? Also eigentlich müssten wir jetzt hier mal 3 Stunden Lob huldigen für Gus Johnson.
Unfassbar geil, unfassbar geil. Leute, es ist der beste Play-by-Play-Kommentator, den es aktuell gibt.
Und damit sagen wir auf Wiedersehen zu Jan Wegwert. Danke, dass du dabei warst.
Neben dir, Christian, neben dir. Aber ich gehe jetzt von den Originalkommentatoren aus.
Nein, also ich fand immer noch eine schräge Kombo. Wie fandst du denn Talib, wenn wir schon dabei sind?
Ich habe halt gegen Talib so ein paar
fachlich,
Bedenken.
Fachlich super, sprachlich gewöhnungsbedürftig.
Ja. Das ist natürlich, also wenn man ihn auch vorher mal im Interview gehört hat, das ein oder andere Mal, dann weiß man natürlich auch, was da so auf einen zukommt. Und er hat ja auch gesagt, er hat sich jetzt verbessert und irgendwelchen Sprachtraining genommen und so. Das mag auch sein, aber kann ich aber überhören, solange Gus Johnson seine Expertise da zum Besten gibt. Das reicht eigentlich dann für mein Herz.
Gus Johnson und Expertise, gut.
Man fühlt sich halt von Aqib Talib am Goldkettchen gerissen und von Gus Johnson mit dem Goldkettchen erwürgt, aber sonst ist alles okay.
Bitte.
Das ist ein hervorragender Start in die Sendung. Das größte Problem ist ja, dass Nicola nicht wirklich Tendenzen so im College-Football hat, ja, wo man ihn mit aufziehen kann, außer dass Nicola ein Fan von emotionalen, unüberlegten Entscheidungen ist. Und,
deshalb mag ich den Sport.
Und von emotionalen Kommentatoren offensichtlich auch.
Wir fangen einfach an. Maryland schlägt Illinois. Illinois ist jetzt 1-3 an.
Ja, ich habe das ja schon bei Twitter kommentiert, weil das Spiel ganz, ganz witzig war. Es war relativ unterhaltsam. Nur, dass am Ende dann rauskommt, dass Illinois jetzt immer noch nur einen Sieg hat und diesen einen Sieg im ersten Spiel gegen, weiß ich auch nicht mehr so genau, erzielt hat.
Gegen ein Team, das von der Illinois-Front überfordert war. Wir erinnern uns, ja.
Ja, genau. Der Gameplan war dann halb zum Fenster raus, zumindest 50% des Gameplans. Hier war es ein wenig anders. Maryland ist jetzt 3-0, also etwas andere Situation als bei einigen anderen Big Ten Teams. Und macht wirklich Spaß. Die hätten sich es auch nicht so schwer machen müssen. Die haben eigentlich das ganze Ding ziemlich kontrolliert. Ich mag diese Offense mittlerweile echt gern mit Taulia Tagovailoa, dem Bruder von Tua. Und der hat ein wirklich, wirklich starkes Receiving Core. Rakeem Jarrett, Dante Dimas, Deshaun Jones, die ja alle regelmäßig einsetzt, meistens eben mit vielen. Man kennt das ist ja quasi diese Alabama-Offense von Locksley, viele RPOs, viele schnelle Pässe oder eben an die Flat, an die Sidelines. Haben jetzt endlich auch einen Running Back, der den Namen der Position verdient. Der hat zwar einmal gefumbled, aber war insgesamt, hat mir ganz gut gefallen. Taylor Flea Davis, der ist da schon ewig, aber vorher hatten sie jetzt länger Probleme. Letztes Jahr hat da ja Jake Funk dann ausgeholfen, der jetzt bei den Rams spielt. Das heißt, ausgeholfen, der hat da ganz gut gespielt, aber dieses Problem hat Maryland jetzt schon länger, dass sie irgendwie keinen guten Runner haben, der das Ganze ergänzt. Das könnte jetzt ein bisschen anders sein. Haben halt ein paar Freeplays zugelassen, unter anderem ein, also wirklich blödes Play, wo sie einen langen Lauf zulassen, der Running Back fummelt und dann ploppt der Ball im offenen Feld direkt einem Receiver von Illinois in die Hände, der dann daraus einen langen, ja, Touchdown-Lauf in Anführungsstrichen macht. Aber ja, hätten sie nicht so spannend machen müssen, haben dann ein Comeback da deswegen gebraucht am Ende. Aber 3-0 hat Maryland ewig nicht mehr. Man wird sehen, mit dieser Offense, die hat jetzt ein paar zu wenig Punkte aufs Tablett gebracht, aber damit ist zu rechnen.
Und plötzlich schaut man interessiert, Christian, auf den 1. Oktober, wo Maryland gegen Iowa spielt. Ja, könnte interessant werden.
Könnte interessant werden. Ich fand, Tagovailoa hat schon letztes Jahr ein paar sehr starke Momente gehabt. Und Maryland hat ja auch in den letzten 2-3 Jahren auch wirklich nochmal auf einem etwas höheren Level rekrutiert. Die haben ja den einen oder anderen Athleten wirklich deinen eigenen Starter halten können. Wird natürlich dann schon auch so eine kleine, der Clash of Cultures ist ein bisschen übertrieben, aber schon sehr unterschiedliche Ansätze, auch offensiv. Und da kann man sich, denke ich, schon echt drauf freuen. Also.
Ja, der eine, zum Beispiel der Rakeem Jarrett, der eine Top-Receiver, der ist ja ein Five-Star, das hatten die ja ewig nicht. Eben. Was für Five-Stars bleiben bei Maryland? Der hätte ja auch Angebote von allen möglichen Top-Programmen und das ist ja schon, also was Locksley da rekrutiert und was für Spieler er davon überzeugt, da was aufzubauen, das ist aller Ehren wert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in Ergebnissen umschlägt, ist nicht garantiert, aber sie steigt auf jeden Fall, dass du dann halt bessere Ergebnisse erzielst.
Tagovailoa 75,5% Completion Rate, 956 Yards, 7 Touchdowns. Keine Interception. Pick. Ja, kein Pick.
Ist ja noch total blank.
Das ist doch ein gutes Zeichen. UCF verliert bei Louisville 42,35, Jan. Grund zur Sorge für UCF?
Grund zur Sorge ist vor allem, dass Dylan Gabriel, dass ihr Quarterback jetzt mit gebrochenem Schlüsselbein erstmal ausfällt auf unbestimmte Zeit. Da wird man erstmal abwarten, wann der überhaupt wiederkommt. Das ist natürlich eine ziemliche Katastrophe. Einer der besten Mid-Major-Quarterbacks, die gerade so rumlaufen. Und man muss mal sagen, das Spiel, also wer sich es nochmal angucken will, sollte es tun. Also die Highlights kann man ja bei YouTube sehen. Das war ein absolut wildes Spiel mit zwei tollen Offenses über fast 4 Viertel. Also wirklich.
Entschieden durch einen Pick 6, 10 Sekunden
vor Schluss, ne? Ja, aber der Weg dahin war spannend. Also vorher gab es halt wirklich spektakuläre Plays auf beiden Seiten. Unter anderem so einen krassen One-Handed-Catch von Jalen Robinson, von dem UCF-Receiver bei Fourth Down in der Endzone. Beide haben einen Wide-Receiver-Pass durchgezogen, der jeweils funktioniert hat, also auch zum Touchdown funktioniert hat, bei UCF halt auf den Quarterback zurück, bei Louisville auf einen anderen, also Receiver auf Receiver. Und dann hast du halt am Ende diese komplett wilde Sequenz. Es steht 35-35, 32 Sekunden vor Schluss. Louisville ist im Ballbesitz wird der Pass vom Quarterback Cunningham intercepted von einem D-Liner, der den Ball sich selbst zuschlägt, also spektakulär. Dadurch hat UCF den Ball mit 25 Sekunden an der Cardinals 41. Und das ist natürlich eine ganz gute Chance, um irgendwie ein paar Yards zu machen und ein Field Goal zu kicken. Aber direkt im nächsten Spielzug war das, glaube ich, kommt dann halt der Pick 6, weil der Receiver den Ball nicht kontrollieren kann. Dahinter steht ein Linebacker, der den aufsammelt quasi aus der Luft und halt in die Endzone läuft. Also komplett weird und wild, weil du hast eigentlich in dem Moment gedacht, na gut, das gewinnt UCF doch. Aber aus irgendeinem Grund wirklich, wenn Dylan Gabriel also die Menge an Turnovers, der produziert nicht viele, aber die sind jedes Mal aus irgendeinem Grund immer total tödlich. Also am Ende des Spiels oder irgendwie entscheidend oder so, der arme Typ, also das zieht sich so ein bisschen durch bei UCF. Das war die letzten Jahre schon so, das scheint jetzt unter Gus Malzahn weiterhin so zu sein, dass die halt am Ende irgendwie immer entweder Führungen oder Chancen halt liegen lassen, durch irgendwelche, ja, entweder Freak-Plays oder Turnovers oder was weiß ich. Sorgen machen muss man sich da sicherlich noch nicht insgesamt, weil neuer Coaching-Staff und so, da die muss man Zeit geben. Für Louisville wäre das natürlich ein extrem wichtiger Sieg.
Gut, also, das waren die Freitagsspiele. Dann schauen wir auf die Samstagsspiele und schauen natürlich auf den CBS-Kracher um 21.30 Uhr. Nummer 1 hat Alabama zu Gast in Gainesville bei Nummer 11 Florida. Ich muss dazu sagen, ich bin Samstagmorgen früh aus Hamburg losgefahren, runtergedonnert nach Schwäbisch Hall mit zwei Mitfahrern für das Viertelfinale, haben das Viertelfinale geschaut, sind dann noch nach Stuttgart ins Hotel gefahren, haben uns da die erste Halbzeit gegeben und das war dann doch ziemlich deutlich für Alabama, fand ich, und irgendwie ein bisschen, also die Offense von Florida hat mich so gar nicht abgeholt. Das muss sich dann in der zweiten Halbzeit radikal geändert haben, weil am Ende ist es ein 31-29 für Alabama, Christian, und das ist schon fast ein Escape Win aus Gainesville, ne?
Kann man tatsächlich so sagen. Ja, also Nick Saban hatte richtig gute Laune. Will ehrlich gesagt nicht wissen, wie die Trainingseinheit da am nächsten Tag geworden ist. Zumal, wie gesagt, also wenn eine Mannschaft 3 Minuten vor Schluss hat, die Möglichkeit hat, mit der Two-Point-Conversion das Spiel auszugleichen, dann weißt du halt schon, was Sachstand ist.
Über die reden wir gleich noch.
Naja. Und am Anfang sah das ja nach einem Blowout aus, muss ja, man eben. Ja sagen. Bama hat das im ersten Viertel komplett kontrolliert. 21-3, alles klar, wir schalten um.
Oder aus, ja.
Oder aus, ja, genau. Und klar, dann macht zwar Florida den einen Touchdown durch Malik Davis Mitte des zweiten Viertels, Ende des zweiten Viertels. Aber das ist ja wirklich nicht in Gefahr gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Und im dritten Viertel, man muss halt auch sagen, dass dann Alabama auch offensiv nicht mehr so wahnsinnig viel auf die Kette bekommen hat, bis auf diesen einen Touchdown, langen Touchdown-Lauf über Robinson, der also Robinson abschließt. Das war weniger souverän. Man könnte sagen, ein Schuss zur rechten Zeit, vielleicht ist Florida doch ein bisschen besser, als wir gedacht haben. Aber mit Sicherheit, auch wenn ich gesagt habe, einmal mit blinden Augen richtig getippt habe, dass Florida den Spread covert, ich hätte nicht gedacht, dass es ein 2-Punkt-Spiel wird. So. Never. Jan.
Ja. Ich hau gar nicht drauf, sondern letztlich war ich beeindruckt von Florida. Ich fand übrigens, aber das ist natürlich, vielleicht hat sich das auch im Nachhinein erst so in meinen Kopf rein diffundiert, dass man bei den ersten Drives von Alabama schon gemerkt hat, dass es nicht ganz so glatt laufen könnte zumindest. Also sie waren ja erfolgreich, überhaupt keine Frage, aber das Laufspiel hat nicht so richtig funktioniert. Die Receiver kamen nicht hinter die Defense, also die Big Plays haben gar nicht stattgefunden. Es war mehr kurze Pässe und es war ja auch kein Zufall, dass das 2 Touchdown-Pässe auf die Running Backs waren. Also eigentlich, das waren ja so Swing-Pässe, Passes in die Flat, die dann halt einen haben aussteigen lassen jeweils. Und das einzige längere Play im Pass war ja dann der Touchdown auf Billingsley, auf den Tight End, der endlich zurückgekehrt ist und der wirklich, glaube ich, noch ganz wichtig wird diese Saison. Aber danach ging nicht mehr viel. Also die Gators, fand ich, haben das toll gemacht. Die haben Bryce Young die Big Plays genommen. Nicht nur mit Soft Zone, da war einige Manndeckung dabei. Entschuldigung. Haben gut getackelt und denen hat ja der beste Linebacker Wentrell Miller gefehlt, aber da sind einige eingesprungen und haben dann ja im zweiten Viertel eine Menge, ich glaube, waren wirklich 2 oder 3, ich glaube 3 sogar 3 and Outs in Folge produziert. Aber vor allem muss ich mal wieder, auch wenn es mir nicht leicht fällt, wirklich einen großen Respekt an Dan Mullen aussprechen. Ich mag den Typen nicht, aber seine Gameplans und seine Playdesigns sind, finde ich, wirklich fantastisch. Man kann lange drüber streiten, ob man jetzt Anthony Richardson, ich hatte das ja letzte Woche auch diskutiert, der True Freshman Quarterback, der so ein wahnsinnig explosiver, krasser Läufer ist, ob der ist vielleicht angeschlagen gewesen oder doch fit, das weiß man nicht so genau. Das ist sicherlich auch ein bisschen diskutabel, den nach diesen Monster-Plays, die er da in den letzten Wochen produziert hat, komplett draußen zu lassen. Aber vielleicht wollte Mullen ihn eben auch Saban nicht unbedingt zum Fraß vorwerfen. Das kann durchaus sein. Also ich fand die Entscheidung, nur auf Emory Jones zu setzen, erstmal ziemlich falsch, ehrlich gesagt. Das werden wir auch nicht auflösen können, ob das jetzt eine richtige oder falsche Entscheidung war. Aber was Emory Jones und Dan Mullen aus dieser Offense rausgeholt haben, fand ich schon krass. Denn wenn man sich das mal überlegt, letztes Jahr hatte der Alabama am Rande der Niederlage im SEC Championship Game mit einer krassen Passing Offense, ein modernstes Spread-Konzept mit Kyle Trask, mit Kyle Pitts, mit Kadarius Toney, die ganzen RPOs, die Route-Combinations außen, das war halt High-End. Nun hat er diese ganzen Spieler dieses Jahr nicht und er hat quasi den kompletten Gegenentwurf gemacht. Der hat eine laufbasierte Option-Offense gespielt mit Zone-Running, mit Split-Zone, mit Inside-Zone. Da waren aber auch ein paar Runs bei mit Pullern, Duo-Blocking, Zone-Read mit Emory Jones natürlich und vor allem total viele Speed-Options. Und damit kam Alabama überhaupt nicht klar. Das hat diese Running Back Crew, die sie da haben, mit Malik Davis, mit Damien Pierce und Nyquan Wright, die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und auch nicht so übertalentiert, aber das hat richtig gut mit denen funktioniert. Das muss man sagen. Die haben halt ja ein paar dicke Recruits dahinter sitzen, die kommen gar nicht aufs Feld. Verstehe ich nicht ganz, aber wie gesagt, in dem Spiel hat das super funktioniert und auf dieser Basis dann immer mal wieder Play-Action und RPOs, gerade auf die Tight-Ends, Gamble und Zipper, die hat da am meisten eingesetzt, gar nicht so viel auf die Receiver. Das war ein ungewöhnlicher Gameplan, aber ich finde den Bock stark, mit dem ist die Alabama Defense, die ja wirklich hoch gelobt ist, dieses Jahr vielleicht nochmal talentierter als die letzten Jahre, mit denen ist die nicht zurechtgekommen. 245 Rush Yards, 440 Yards insgesamt, damit über 100 Yards mehr als Alabama. Das war gerade in der zweiten Halbzeit eine super Vorstellung. Letztlich war es ein verschossener Extrapunkt, den man nachher hinterhergelaufen ist. Ne? So deutlich muss man das sagen. Es liegt natürlich jetzt nicht nur an einem Punkt und an einem Kicker. Das ist wäre jetzt vereinfacht. Aber ich fand das wirklich stark, wie man diese Defense, die dieses Jahr, glaube ich, weniger Punkte zulassen wird, als das in den letzten zwei Jahren der Fall ist, wie man die mit so einem Gameplan da halt doch vor echt Probleme gestellt hat, weil es war ja klar, dass Florida jetzt nicht mit Emory Jones halt die Kyle Trask Offense spielen kann und da irgendwie 60 Mal passen kann oder so. Von daher wirklich dicker Respekt, hat knapp nicht gereicht, aber hat natürlich auch gezeigt, dass Alabama dieses Jahr möglicherweise verwundbarer ist, weil sie vielleicht auch in der Offense nicht ganz dieses super Set an Skillplayern haben.
Es gab dann Diskussionen auf verschiedenen Kanälen von diversen amerikanischen Sportjournalisten über diese Two-Point-Conversion am Ende, wo ich mir nicht entscheiden kann, ob ich den Call nicht mag oder die Execution, die dann auch total verhunzt war, weil das Read-Option ist und irgendwie nimm du ihn nicht, ich hab ihn auch. Und dadurch das Play kaputt geht, wie siehst du es, Jan?
Ich tue mich schwer, da jetzt im Nachhinein zu sagen, der Call war blöd, weil sie haben diese Calls, das war dieser Slow Mesh, also dass hier wirklich das Jones, ich weiß nicht, mit welchem Running Back er das da gemacht hat, mit dem quasi wirklich Richtung Line läuft und sich ganz, ganz spät erst entscheidet, ob er den behält oder gibt. Und das haben sie ein paar Mal vorher auch gespielt und da hat das nicht so schlecht geklappt. Hier sah es jetzt blöd aus. Ich würde es tendenziell eher auf die Execution schieben. Man kann natürlich auch gute Gründe finden, warum man ein anderes Play da bevorzugt, aber letztlich diese Offense, die Mullen da gespielt hat, die hat in der zweiten Halbzeit gerade super funktioniert. Tue ich mich so ein bisschen schwer zu sagen, naja, aber der Call war jetzt schlecht, weil er halt nicht funktioniert.
Okay, gut. Also, weiter geht's. Die Nummer 2 Georgia schlägt South Carolina 40-13. Dann kommen wir zur Nummer 3 Oklahoma. Die schlägt eine Universität aus Nebraska, Christian, 23-16. Wir nehmen noch mit rein, dass Oregon FCS Stony Brook mit 48-7 schlägt. Und das war den Journalisten der Associated Press so ein Quality-Win verglichen mit Oklahoma gegen Nebraska, dass sie direkt mal Oregon an Oklahoma vorbeigeschoben haben, Christian.
Ich wusste ja, dass es kommt, aber trotzdem, dass du es auch noch so auskostest, Nikola.
Ich koste nicht aus. Es sind Fakten. Oregon ist jetzt 3 und Oklahoma 4.
Ja, life sucks, ne? Das Ding ist ja, Stony Brook muss eine sehr gute Uni sein, weil die dieses Jahr einen sehr guten Defensive Back nach Deutschland geschickt haben. Einen sehr guten Return. Ja, das wissen die US-Sportjournalisten, deswegen haben sie das gemacht. Vielleicht sollte auch mal dieses Football-Team aus Nebraska Spieler in die German Football League senden, dann wäre deren Status vielleicht etwas höher. Ne?
Also den letzten Spieler aus Nebraska, an den ich mich in Deutschland erinnern kann, ist Eric Crouch.
War der in der NFL Europe, ne?
Der hat Safety bei den Sea Devils gespielt, ja.
Genau, ist nicht Joe Gans auch nochmal in Deutsch oder war der in Österreich? Ich dachte, der wäre auch irgendwo nochmal, also Nebraska Quarterback in den späten Nullerjahren. Ich dachte, der wäre auch nochmal irgendwie nach Europa gekommen.
Ich suche, aber Christian wäre ja nur zu. Und den Spieler, den er meint, ist Marvin Hart von den Marburg Mercenaries.
Ja, wobei ich da ja enttäuscht von mir bin, weil ich ja nie den Spruch gebracht habe, wenn es hart auf hart kommt es meistens ganz Marvin Hart. Ja, den habe ich nie gebracht dieses Jahr. Schäme mich ein bisschen, dass ich es nicht gebracht habe.
Die Geschichte dazu ist auch halt, wir sitzen da nicht 400 Kilometer auseinander, sondern kein 1,50 Meter.
Ja, das heißt, Angst ist dann doch ein Zustand, den ich
ein
dann
guter
doch...
Ratgeber, Christian.
Ja.
Ein guter Ratgeber.
Ja, wenn du dann da sitzt und du schaust Nikola und der schaut ein bisschen böse und denkst, ich will die nächsten 2 Stunden, 2,5 Stunden überleben. Ja, vor allen Dingen, wenn Nikola nicht gefrühstückt hat, ist er noch mal ein bisschen ist noch etwas unsicherer in meiner Haut, ja. Ja, wir haben ja gesagt, wir reden nicht über Nebraska, also gut, dass Oregon gewonnen hat und die Ehre der heiligen Pac-12 aufrechterhalten hat.
Zur Pac-12 kommen wir auch noch, keine Sorge.
Sehr schön. Die Pac-12 ist die ACC der letzten Jahre, dieses Jahr irgendwie.
Ja, wobei was jetzt auch nicht heißen will, dass irgendeine ACC nur ansatzweise etwas besser wäre. Die ACC, da müssen wir auch noch drüber reden gleich. Ja, also das Ergebnis von Nebraska ist jetzt knapper, als viele erwartet haben. Die Buchmacher hatten Oklahoma 22,5 vorne, Jan.
Ja, ist knapper, aber ganz im Ernst, das ist jetzt keine Übertreibung oder keine Brille meinerseits. Das muss man schon so deutlich sagen, da war halt ein Sieg drin. Ja, auch klar, total klarer Außenseiter, überhaupt keine Frage. Aber wenn man eben ja, gegen den haushohen Favoriten so viele Fehler macht und dennoch das Spiel so knapp hält, das ist einfach ärgerlich. Das ging im ersten Drive ja schon los. Im ersten Offense Drive haben die Huskers 4 Strafen eingesammelt, die alle relativ unabhängig vom Gegner waren. 3-mal ein False Start, 1-mal ein Personal Foul. Und das ging dann ja so weiter. Das Kicking Game muss man ja, also sollte man eigentlich keine Worte drüber verlieren. Erst verbläst Connor Kalb 2 Field Goals, dann machen sie den ersten Touchdown, es steht 9-14, man könnte auf 10-14 verkürzen durch den Extrapunkt. Da wird dann, weil eben der gute Kalb 2 Field Goals verkickt hat, der dritte Kicker und Kickoff-Specialist Kellen Meyer aufs Feld geschickt. Also der eigentlich auch, also Kickoff-Specialist, der ist auch da nur der Second Stringer, aber immerhin nicht der Third Stringer. Was passiert? Der Pad wird geblockt und es gibt einen Defensive Two-Point für Oklahoma, weil sie den halt in die Huskers Endzone zurücktragen und statt 10-14 steht es 9-16. Also das war einfach, was man da liegen gelassen hat gegen einen richtig guten Gegner. Das ist einfach sehr ärgerlich gewesen. Die Huskers Defense hat wirklich stark gespielt und wurde auch überraschend gut gecallt von Chinander. Das hatte ich gar nicht zugetraut. Hinten variable Coverages, auch mal mehr Man, zwischendurch mal Pressure. Damit hat man Spencer Rattler ziemlich aus dem Konzept gebracht. Der hat sich meistens kurz bedient. Der hat die längeren Dinger versucht am Anfang. Die waren aber halt ziemlich ungenau, da gab es auch mehrfach Chancen auf Interceptions, die den Huskers die Bees leider durch die Finger geflutscht sind. Irgendwann in der zweiten Halbzeit hat er gemerkt, das Einzige, was funktioniert oder das, was am besten funktioniert, sind irgendwie so Hooks und Hitches auf Jaden Hazelwood gegen Off-Coverage, das ging dann jedes Mal irgendwie. Das hat er dann auch jedes Mal genommen. Macht ja auch Sinn. Und die Huskers, ja, die Offense ist weiter limitiert. Wenn du so eine Offense spielst und dann kein Laufspiel außerhalb des Quarterbacks hast, was vernünftig funktioniert, das ist dann schwierig. Und das war die letzten Wochen schon schwierig und es wird halt nicht besser. Adrian Martinez hat ein gutes Spiel gemacht, hat ein bisschen im Lauf ein bisschen gehemmt gewirkt. Ich weiß nicht, was das war. Der hat, ob er sich irgendwie schützen wollte oder so, aber der hat öfter abgestoppt vor dem Kontakt oder nicht immer das Maximum rausgeholt und ist ziemlich viel East-West dann gelaufen, warum auch immer. Ich habe es nicht ganz verstanden. Oklahoma hat dann ganz gut umgestellt. Die haben ja auch nicht so viel zugelassen. Die haben dann irgendwann ihren besten Pass-Rusher Nick Bonito als Spy aufgestellt. Das hat super funktioniert. Klar, der hat halt Burst, der hat Closing Speed, der ist richtig, richtig schnell. Man verschenkt ihn natürlich dann, dass man ihn eben nicht mehr im Pass-Rush hat, aber dadurch hat man diese Martinez-Runs halt ziemlich gut unter Druck gehabt, unter Kontrolle gehabt, nicht unter Druck. Im Passing sah die Huskers Offense jetzt für ihre Verhältnisse gar nicht so schlecht aus und Martinez sah auch nicht so schlecht aus, hat mehrfach Receiver über die Mitte gefunden, das ist jetzt vorher nicht immer seine Stärke gewesen. Paar lange Dinger, ein toller Touchdown-Pass auf Omar Manning. Insgesamt war es dann doch ein bisschen zu wenig, man hat dann eben noch auch da wieder Dinger liegen lassen in der gegnerischen Hälfte, diese unglaubliche Interception vom Oklahoma DB, der den da Odell Beckham-mäßig aus der Luft fischt bei Fourth Down, kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, ja, bei Fourth Down musste vielleicht jetzt die Interception nicht fangen, aber das war halt...
Sein Coach hat überlegt zu challengen übrigens, ne?
Ja, es war halt in Traffic, von daher möchte ich ihm hier, also nicht nur, weil das Ding so toll aussah, für mich natürlich sah es nicht toll aus, aber objektiv betrachtet war das natürlich eine sensationelle Interception. Und das ist natürlich in dem Moment, wo du halt auch in der Verteidigung bist, das war ja jetzt nicht so ein Prayer über die Mitte, wo dann irgendwie einer denkt, ja, ich fange den trotzdem, sondern da, es war sozusagen Kampf um den Ball, da kann ich das noch nachvollziehen, dass man die irgendwie fängt. War halt schade, war halt wirklich schade, weil man hat nicht so oft diese Spiele, wo, also dann auch noch gegen den alten Rivalen, da war was drin, da war wirklich was drin, das war kein Flug, dass die so lange mit im Spiel waren, sondern die haben in der Defense überraschend gut gespielt, vor allem gegen den Pass, gegen den Lauf nicht immer so sehr. Ich habe mich gewundert, warum Oklahoma da nicht mehr drauf gesetzt hat, zeitweilig. Aber wie gesagt, wenn man ein eigenes Laufspiel gehabt hätte, dann wäre das möglicherweise anders gelaufen, wenn man ein eigenes Kicking-Game gehabt hätte, wäre das ganz sicher nochmal enger geworden. Aber sei es drum. Von moralischen Siegen kann man sich zumindest bei Nebraska wirklich nichts kaufen. Vielleicht ist es aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird sich aber zeigen. Man hat ja jetzt dann das ein oder andere Spiel gegen Conference-Gegner. Da wird sich dann zeigen, wie viel das wert ist, dass man jetzt knapp gegen Oklahoma verloren hat.
Währenddessen frage ich mich, wie das Leben so ist als dritter Kicker in Lincoln, Nebraska. Aber ja, das...
ja, man braucht alles. Hilft ja nichts.
Hilft ja nichts.
Du hast halt nie mit Connor Sullivan gesprochen, ne?
Ja, aber das ist nicht Lincoln, Nebraska. Das war Los Angeles, California, ja? Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Kleiner, ja.
Wieso, würde Kevin Kurani jetzt fragen.
Also, ja. Iowa schlägt Kent State 30-7. Clemson schlägt Georgia 14-8. Oh nein, es ist Georgia Tech. was ist das denn, Christian? Clemson fährt noch auf anderthalb Zylindern und selbst der geht kaputt? Oder weil, naja, also das war ja schon gegen Georgia offensiv nichts. Aber bei Georgia können wir noch sagen, okay, die Defense scheint echt legit zu sein. Georgia Tech, naja.
Ja. Die haben das Auto mit drei Mann über die Ziellinie geschoben, gefühlt.
Ja, im Augenblick wird Clemson so ein bisschen wie so der LKW, der auf dem Bahnübergang hängen bleibt, aber gut, ja.
Ja, aber das ist, aber weißt du, wenn die Bahn nur mit 10 km/h angerollt kommt, dann ist das Problem nicht so groß.
Die Bahn mit 10 km/h ist in dem Fall symbolisch für die ACC, ja.
Ich sehe, wir verstehen uns. Mhm. Ja, Clemson muss offensiv wirklich tatsächlich irgendwann mal
so ein bisschen aus der Frage kommen. Wenn wir jetzt auf Mitte Dezember schauen, also mit solchen Ergebnissen,
gewinnst du nicht mal die ACC. Ja.
Und also ich weiß nicht, inwiefern du da das Playoff-Komitee wirklich, also da wirklich einen vom Stuhl ziehst, ja. Also naja.
Gut, vielleicht beantragen die Tigers ja auch noch, dass dieses Jahr schon die Erweiterung auf 12 Teams stattfindet. Sie haben auch ein gutes Argument, Geld. Insofern, ja, aber jetzt ganz im Ernst, das ist wirklich zu wenig. Und Georgia Tech ist ein Programm, was immer noch ein Umbruch ist. Ja, sie rekrutieren jetzt andere Athleten, auch in der Defense, im Kursraum Atlanta, das stimmt schon. Ich habe auch den Eindruck, dass das Programm wirklich in die richtige Richtung geht, auch wenn natürlich diese Einzigartigkeit durch diese Paul Johnson Offense weg ist. Aber das ist definitiv noch zu dünn. Muss man einfach schlicht und ergreifend so sagen. Und nochmal, ein Sieg ist ein Sieg und ein guter Tiger springt nur so weit, wie er muss, ja, aber das wird auf Dauer, glaube ich, nicht reichen. Und dass das Clemson Potenzial hat, wissen wir. Aber die offensive Ausbeute in den ersten Wochen ist schon sehr überraschend.
Jetzt ist es ja vor allem auch wirklich für alle offensichtlich geworden, was für Probleme diese Offense hat. Also das, ich war ja nie so der allergrößte Fan dieses Systems, weil ich hatte den Eindruck, dass es ziemlich viel Matchup-basiert ist. Wenn du T. Higgins hast und Justin Ross und Amari Rodgers, dann funzt das. Oder eben vorher, was weiß ich, Mike Williams, Sammy Watkins, DeAndre Hopkins oder so, oder Martavis Bryant oder wer auch immer, dann geht das. Aber es basiert nicht wirklich darauf, durch das Scheme selbst sich Vorteile zu verschaffen. Wenn, dann hat man so Adjustments on the fly vorgenommen, was weiß ich, oh ja, die Zone Reads funktionieren mit Trevor Lawrence und Travis Etienne, dann machen wir das halt mal ein bisschen mehr. Aber so eine klare Philosophie, eine klare Identität hat diese Offense eigentlich nicht. Und jetzt kommt einiges zusammen. Man hat O-Line-Probleme, man hat wenig produktive Running Backs, man hat einen verunsicherten Quarterback, man hat inkonstante Leistungen bei den Receivern und vor allem relativ wenig Big Plays. Und ganz im Ernst, ja, Georgia Tech hat jetzt vielleicht ein paar mehr Athleten, aber, und die haben mit Herz gespielt, aber die musste dick Punkte auflegen. Das ist jetzt keine Defense, die dir Angst macht. Und dann hast du noch dieses Ende, das ist ja eigentlich das Absurdeste gewesen, des Clemsons Defense, die das ganze Spiel über am Leben hält und dann bei 6:14 ein First and Goal von der 3 sozusagen verhindert, 4 Plays lang mit Goal-Line-Stands, wo man sich fragen kann, ob jetzt vielleicht das ein bisschen zu viel Risiko war bei Georgia Tech mit 3 Pässen, das ist vielleicht nicht die Offense, die sie haben. Tolles Play von James Galski bei Fourth Down gegen den Shovel Pass, muss man auch sagen. Und dann hast du halt den Ball an der 1-Yard-Linie, also Clemson, und kannst das einfach auslaufen lassen mit einem Sneak von Yongalele, der jetzt auch nicht der kleinste Quarterback ist, aber was passiert? Du kassierst kurz vor Schluss ein Safety, weil du unbedingt das Runplay aus der Shotgun callen musst, weil Yongalele zu wenig Erfahrung an der Center hat. Da fragst du dich natürlich auch. Also das musst du da irgendwie lernen können, dass du einen Snap mal sozusagen vom sozusagen nicht aus der Shotgun, sondern eben an der Center nimmst und dann einfach lang hinfällst.
Das war aber jahrelang übrigens, bevor die NFL so massiv auf Shotgun gegangen ist, war das jahrelang ein Problem für College-Quarterbacks, die in der NFL ankamen, dass sie erstmal nicht wussten, wie man Snap unter Center nimmt.
Klar, aber das...
Hat sich inzwischen relativiert, aber vor 15 Jahren war das noch ein Riesending.
Richtig, aber vor 15 Jahren hast du auch von ganz wenigen Systemen abgesehen, haben die immerhin mal ab und zu auch einen an das Center genommen. Das ist jetzt ja noch viel weniger. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, naja, jetzt haben sie, also auch für die nächsten Wochen, jetzt Lynn J. Dixon, der Running Back, der eigentlich der designierte Starter war, der ist jetzt im Transferportal, weil der sich mit C.J. Spiller, dem ehemaligen Running Back von Clemson und jetzt Running Back Coach, schon irgendwie verkracht hat. Ja, man hat mit Will Shipley einen talentierten Freshman, aber das ist jetzt auch noch ziemlich dünne Depth auf einer Position, auf der gerade wenig läuft. Die müssen echt gucken, dass sie irgendwie ihre Offense in Gang kriegen, weil momentan sieht das echt nicht gut aus. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt einfach nur mal ein bisschen fehlende Form war, die jetzt demnächst verschwindet, sondern die müssen wirklich in sich gehen und gucken, dass sie das irgendwie geregelt kriegen.
CJ Spiller, noch 2 Wochen NFL, kriegt einen Anruf von den 49ers.
Naja, ich sag mal so, ist nicht mehr viel da.
Ja, nach der Liste, die gestern kam, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten, also wirklich, CJ Spiller ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Also, der Markt ist gut abgegrast. Also Clemson, Georgia Tech, enttäuschendes 14:8, nennen wir es mal so. Texas A&M gegen New Mexico, auch nicht wirklich berauschend, 34-0. Cincinnati schlägt Indiana 38-24 und schreibt sich damit einen weiteren Sieg gegen ein Power 5 Team ins Buch und nimmt den dann hoffentlich in den Dezember mit, Jan.
Ja, nimmt ihn mit, nimmt ihn auch mit fürs nächste Spiel. Jetzt haben sie, glaube ich, spielfrei nächste Woche dann gegen, also die Woche drauf dann gegen Notre Dame, das andere Top-Spiel sozusagen außerhalb ihrer Conference. Aber mal ehrlich, das darf Indiana niemals verlieren. Also die
Hooters haben sie aber. Offense
gar nicht, haben sie aber, richtig. Aber die haben in der Offense haben sie gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gespielt gegen ja wirklich eine Top-Defense. Sie haben einen schönen Gameplan gehabt. Man lässt einfach die beiden Outside-Cornerbacks von Cincinnati, die ja wirklich einfach super sind, Kobe Bryant und Sauce Gardner, die lässt man einfach außen vor, kann man schön außen stehen lassen, attackiert mit dem Slot-Receiver, mit DJ Matthews und dem Tight End Peyton Hendershot und das hat wirklich, wirklich gut funktioniert eigentlich. Die haben den Ball bewegt, aber was die in der ersten Halbzeit liegen gelassen haben, die haben 4 Drives in die Red Zone gehabt, 2 Touchdowns, okay, dann ein Turnover on Downs bei 4. und 1, irgendwie so einen schlechten Sneak von Michael Penix. Und dann eine noch schlechtere Endzone-Interception, das kannst du dir natürlich nicht leisten. Und die Bearcats hatten am Anfang Riesenprobleme. Desmond Ridder war nicht im Rhythmus. Und dann reicht ein Drive letztlich und das Spiel ist wieder spannend. Dieser Drive kurz vor der Halbzeit, das war sowieso, also oberunglücklich eigentlich für Indiana. Die haben ihren besten Linebacker, Michael McFadden, wegen Targeting verloren. Der hat in der Mitte sonst alles zusammengehalten vorher. Ich glaube, zwei Plays später macht dann Ridder den Middle Draw und der geht für ein paar mehr Yards. Und dann haben sie auch mehr und mehr auf den Running Back Jerome Ford gesetzt, ein Alabama-Transfer mit entsprechenden Skills, also eher der Typ Power Runner. 7-14, dann wirft Penix eine wirklich üble Interception spät und unter Druck in Traffic. Sollte man nicht machen. Machen sie noch ein Field Goal drauf, steht 10-14 aus einer Halbzeit, in der Cincinnati komplett unterlegen war. Und das ganze Spiel hat sich in der zweiten Halbzeit noch fortgesetzt. Dann geht Indiana etwas später 24-23 mit einem Field Goal in Führung und kassiert direkt darauf den Kick-off-Return-Touchdown. Und noch mal ein bisschen später, dann haben sie wieder den Ball gut bewegt, steht 30-24. Sie sind First and Goal an der 2 und der Running Back Baldwin fumbelt dann nach wohlgemerkt einem super Hit von Darian Beavers, aber damit ist die nächste Chance dahin. Und First and Goal an der 2 sollte man halt schon nutzen können. Und dann kommen sie noch eine letzte Chance, weil die Defense wiederhält und die Defense der Hoosiers hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Die haben ja nicht viel Punkte abgegeben. Und wenn, dann eben auch mit schlechten Feldpositionen. Und ja, diese letzte Chance wirft dann Michael Penix wieder weg. Später Wurf across the body in die Feldmitte. Das, was man nicht tun sollte. Nicola, wir haben ja auch in einer anderen Situation bei was? Josh Allen? Ich weiß gar nicht mehr, in der NFL ja.
Ja, Josh Allen, der quasi von der Seitenlinie in die Mitte der Endzone wirft.
Ja, hat geklappt und dann sagt wieder keiner was. Ich meine, der war natürlich auch entsprechend frei, aber hier war es
dann. Ja, aber wenn das letztes Jahr Sam Darnold macht, dann steigen ihm alle aufs Dach.
Richtig. Und hier muss man Penix auch ganz doll aufs Dach steigen. Also, der hat ja seine schwere Verletzung vom letzten Jahr überwunden, offensichtlich, sodass er spielen kann. Und mir kann keiner erzählen, dass der komplett fit ist. Also, das sieht gehandicapt aus. Der ist auch, und im Passing hat er halt, was der für Böcke jetzt drin hatte, ist ja nicht das erste Spiel, wo der sehr seltsame Pässe wirft. Das darfst du eigentlich, also dass du das mit 14 verlierst, dieses Spiel, das geht eigentlich nicht. Also das ist inakzeptabel, weil die waren nicht schlechter, die Hoosiers, aber haben halt wirklich unfassbar viel liegen lassen in der gegnerischen Red Zone und dann gewinnst du halt nicht.
Ja, das ist dann die Schlussfolgerung, Christian, dann gewinnst du halt nicht.
Dann gewinnst du halt nicht. Nee, das ist dann einfach in der Masse zu viel. Das zeigt aber auch, wie auf Sand gebaut dieser Sieg von Cincinnati war. Also ja, es ist ein guter Sieg, aber das hätte auch ganz leicht in eine andere Richtung gehen können.
Also Cincinnati hat gewonnen. Wir haben also schon über Oklahoma gesprochen, die gewonnen haben, ohne zu glänzen. Clemson, die gewonnen haben, ohne zu glänzen. Da braucht es einen Dritten im Bunde. Und Christian, da hat dann Ohio State die Hand gehoben. Hallo, wir auch. Gegen Tulsa 41-20 nach 13-6 Halbzeitführung. Die haben sich auch so richtig schön abgequält.
Naja, es war ja eigentlich damit zu rechnen, zu sagen, hey, nach diesem Spiel gegen Oregon ist man sehr wütend und das bekommt dann Tulsa.
Ja, nix war. Nix war. Der Golden Hurricane hatte was dagegen.
Ja, gut. Die Hurricane ist ja allgemein
nicht dagegen geblasen, ja.
Sei du mal dankbar, dass du mit Nicola Matan noch keine Footballspiele kommentierst.
Es wird auch so schnell nicht passieren. Wo soll es passieren? Wie?
Ja, die Betonung liegt auf dem noch.
Wir können das auch gegen deinen Willen ändern, Jan. Das ist absolut kein Problem.
Ich sehe schon.
Ich würde ja so gern am Samstag in Dresden, aber das wird mir ja verwehrt.
Ja, da kommentiere ich ja nicht, dass du das erstmal das Grundproblem
hast. Ja, eben. Wir bieten einen Stream in soziologisch an und Nicolas Martin ist der Ehrengast, Jan.
Okay.
Für Leute, die ausständig Soziologen talken, die ein Footballspiel sehen wollen.
Das Problem ist halt, dieser Soziologen-Talk bespricht dann im dritten Quarter noch das dritte Play des ersten. Ich weiß nicht, inwiefern wir das da so. Irgendwann machen sie euch halt den Strom aus, ne?
Ja, keine Ahnung. Also zurück zum Sport. Ohio State hat doch, also das ist sowieso für mich die Quintessenz aus diesen ersten Wochen. Ja, Alabama hat alles gewonnen. Wir haben über Ohio State geredet, wir haben über die Pac-12 geredet, wir haben über ein strugglendes Clemson geredet. Georgia ist jetzt noch vermeintlich souverän unterwegs. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung auf ein chaotisches Jahr, muss ich zugeben. Ne?
Also sowas wie 2007, ja.
Na, so weit wird es nicht gehen. Ich glaube, das werden wir nie wieder haben.
Jetzt sag mal so, es sind genug Teams angeschossen und da bieten sich viele Möglichkeiten, dass da viele richtig. N1 gehen, die es vielleicht die letzten Jahre, oder N2, die es letzte Jahre nicht gegangen sind.
Ja, und ich meine, Jan hat ja schon auch ausreichend zu dem Spiel von Alabama gegen Florida was gesagt. Das ist dann alles nicht mit der gewissen Leichtigkeit. Und gerade Ohio State ist absolut noch nicht im Rhythmus. Gerade offensiv, ja. Und dass man jetzt diese Woche wieder fighten muss, der Zyniker in mir würde sagen, also es gibt einige Defenses, die sie dieses Jahr in der Big Ten, die besser sind als das, was Tulsa hat und das, was Oregon halt hat. Zumal Oregon ohne Thibodeau, ja. Also ihr seht mich überrascht.
Ja.
Ich habe auch den Eindruck, also das war so ein bisschen die Quintessenz, die ich letzte Woche schon so ein bisschen gewonnen hatte und diese noch mal viel mehr, dass es einmal dieses Jahr diese Überteams nicht gibt. Vielleicht auch einfach, weil es diese Über-Offenses nicht gibt. Also diese Offenses, die einfach über alles drüber walzen. Noch nicht zumindest. Kann ja sein, dass sich eine noch entwickelt, dass sich Bryce Young natürlich nach 3 Spielen, sollte man jetzt noch nicht sagen, naja, die Offense, klar, die sieht jetzt nicht ganz so explosiv aus wie die letzten Jahre, aber das ist natürlich auch eine hohe Latte, die da gelegt wurde. Und ähnlich natürlich bei Ohio State, dass das jetzt noch nicht so aussieht wie mit Justin Fields. Das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber wie eng viele Spiele sind, das verwundert dann schon. Und wenn man sich jetzt, ich musste ein bisschen grinsen, als ich nachher gelesen habe bei Ohio State, ich meine, das stand ja 27-20 im vierten Viertel. Das war jetzt wirklich lange eng. Und ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat Tulsa den Ball sogar zurückbekommen und hat dann dann ging es erst bergab. Aber das, ne, nach letzter Woche, wo Ohio State den mit der Defense den Lauf nicht stoppen konnte, haben sie ja ihrem DC Kerry Coombs das Playcalling entzogen und den Secondary Coach Matt Barnes damit beauftragt, so hat es zumindest Ryan Day nachher erzählt. Was passiert? Ja, den Lauf konnten sie jetzt stoppen, aber wenn der Secondary Coach callt, dann kriegt der Quarterback von Tulsa macht erstmal 428 Yards, Davis Brin. Und ja, hat nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Und das ist diese Defense, die wird noch gegen andere Teams natürlich Probleme kriegen, wenn die so löchrig ist und so viel abgibt. Gut, jetzt hat sie mit den Punkten das halbwegs noch im Rahmen gehalten, aber dennoch ist das natürlich sehr bedenklich. Immerhin, und das kann man vielleicht auf der positiven Seite sehen, dass Ohio State jetzt mit Travin Henderson halt ihren Running Back gefunden haben. Der hat ja unglaubliche Statistiken aufgelegt mit 277 Yards und über 10 Yards pro Rush. Unglaublich dynamische Runs. Ich mag Master Teague und Mayan Williams, also die anderen beiden Runner, aber manchmal sieht man einfach, der ist es. Das ist eben nochmal eine andere Nummer. Der ist nicht nur gut, sondern der ist richtig, richtig gut. Der gehört einfach aufs Feld. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass sie mit Henderson jetzt eben vielleicht wieder einen Runner haben, der so dominant sein kann, wie sie das mit Dobbins hatten. Denn Stroud, ja, hat gegen Oregon ja auch nicht total schlecht gespielt, der wahnsinnig viele Yards gemacht, aber der ist einfach irgendwie, naja, der ist ein bisschen Hit and Miss. Das, vielleicht ändert sich das auch die Saison über nicht weiter und ja, wäre natürlich schön, wenn man jetzt einen Quarterback hätte, der ein bisschen besser laufen könnte noch, weil das ist einfach die Offense, wie sie sie am liebsten spielen. Das hat man ja auch mit Dwayne Haskins gesehen, das war eine Offense, die hat natürlich im Passing unglaubliche Zahlen aufgelegt, aber die war halt insgesamt nicht ganz so, lief nicht ganz so geschmiert. Vielleicht geht es ja noch irgendwie, aber zumindest das ist so eine kleine Hoffnung, dass sie jetzt höchstwahrscheinlich, ich fand ihn vorher auch schon in den Spielen bockstark, wenn er aufs Feld kam, einfach einen Running Back gefunden haben, der jetzt nicht so der typisch gute College Runner ist, sondern einer, der Potenzial hat, wirklich einer der allerbesten zu sein.
Gut, also Ohio State quält sich gegen Tulsa. Penn State schlägt Auburn 28-20, Christian, nach dem 0-5-Start letztes Jahr, jetzt nach Spielen gegen Wisconsin, Ball State und Auburn 3-0, läuft bei Penn State.
Ja, läuft bei Penn State. Und da stellt sich ja einer ins Schaufenster für USC vielleicht.
Vielleicht. Übrigens 109.000 Zuschauer beim Whiteout Day. Die Bilder sind spektakulär.
Ja, das ist halt bei allem, was man von Penn State halten mag oder nicht, aber das ist halt schon... das ist halt schon eine Nummer. Das ist dann schon wirklich beeindruckend, ja. Und
vor allem, das scheint ja auch eng gebaut. Das scheint ja auch sehr nah am Spielfeld alles zu sein. Also ja.
Ja. Das ist tatsächlich eine Wucht, dieses Stadion und diese Fans und das Engagement, was da halt auch entsprechend mitgeht. Ein guter Sieg, zweifellos. Bei Auburn bin ich ehrlich gesagt, vielleicht könnt ihr beiden mir da ein bisschen helfen. Bei denen weiß ich, wo hatte ich auch vor der Saison nicht wirklich ein Gefühl, wo sie landen werden. Ob mehr oder weniger los ist oder gar nichts. Aber ja, das Ding ist halt,
Bonix.
Du bist 3-0.
Bonix.
Den habe ich
Alter, der war, ja lassen. Vor allem nach dem 100. Nix-Witz, Nikola muss noch den 101.
Ja, ich dachte, Jan bringt ihn, mein Gott.
Ich bringe nie so naheliegende.
Ach so.
Bei mir sind sie kreativ.
Ja, ja.
Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen gewagt.
Selbstwahrnehmung
nach der,
und fremd.
Nach der Draft-Live-Coverage kann ich das wirklich nicht mit gutem Gewissens behaupten. So viel Tacker, wie ich da ins Gesicht bekommen habe.
Ja, ich freue mich schon auf die Live-Coverage 2022.
Ich auch. Aber diesmal ohne Tacker. Nein, das war zu gut, dieses GIF, Nikola. Das muss man dir einfach zugestehen.
Ja, ja, der Martin, der weiß, wann und wie er tackert. Wir weichen schon wieder ab, was natürlich grundsätzlich immer an mir liegt. Das Ding ist, ich glaube halt, dass der Sieg gegen Wisconsin nochmal der größere, in Anführungszeichen, sein wird, wenn wir am Ende der Saison reden. Nichtsdestoweniger ist das ein sehr guter Non-Conference-Win, auch wenn es dann darum geht, solltest du es in die Top 12 schaffen. Und Penn State, keine Ahnung, wir haben ja gesagt, also Ohio State ist ein bisschen am Struggeln. Michigan weiß ich noch nicht wirklich, wie gut die sind. Es ist schwer zu bewerten bis zu diesem Zeitpunkt für mich an der Stelle.
Mangels qualitativer Gegner, Western Michigan, Washington, Northern Illinois.
Ich sag mal so, von Washington haben wir uns ja...
Zweimal Mac und Washington, also was habt ihr
ja, denn? Ja, die Backtrade zur Pac-12 kommen wir gleich. Da.
Also ich meine,
wenn wir fertig sind, ist das eine Pack minus 1 oder so.
Ich habe sie ja bei Twitter schon WAC-12 genannt.
Ich glaube, ja, das fehlt auf jeden Fall.
Also so schnell können die Ozeane gar nicht genug, so schnell können die Ozeane gar nicht steigen, dass die Pack 12 endlich erlöst wird, aber ja.
Ja, Nikola war noch nie.
Wo ist der Klimawandel, wenn man ihn braucht?
Ja, dann dürft ihr wieder jetzt in Double Courage gehen, ihr zwei, weil
da bin ich raus.
Skandalös. Und ich habe schon wieder meinen Faden verloren. So sad. Also ich glaube, dass das ein sehr guter Non-Conference-Win für Penn State war. Ich weiß nicht, wie weit die von der Big Ten-Spitze wirklich weg sind. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, auch gegen die in Anführungszeichen höher eingeschätzten Teams, wobei ich gar nicht weiß, ob Michigan das vor dem Jahr überhaupt war, dann auch zu bestehen und gegebenenfalls zu gewinnen. Also sieht nicht schlecht aus, was da passiert. Ja? Und ich denke schon, dass die entsprechende Chancen haben, da mitzuspielen. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ich meine, wir wissen alle, was letztes Jahr passiert ist. dieses wunderbare Duell zwischen ihnen und den Wolverines, wo beide irgendwie gefühlt 1 und 10 waren. Ich glaube, das war sogar fast so. das ist dann schon auch für James Franklin, er wird jetzt in einem anderen Kontext diskutiert als letztes Jahr.
Ja. Ich kann dir auch nicht wirklich helfen, was Auburn angeht. Da bin ich überfragt, nur trotzdem ist das
jetzt. Also ich glaube, die Big Ten wird erleichtert sein, dass es ein Win gegen die SEC gewesen ist, nachdem es die Woche davor dass die Niederlage von Ohio State gegen Pac-12-Team gab.
Ja, natürlich. Und vor allem ein Sieg gegen die SEC, gegen ein Team, was eigentlich eher zum,
also nicht Vanderbilt, genau,
zur oberen Hälfte genau, ja, gehört hat. Ne? Das ist schon, und das, ja, ich würde jetzt bei Auburn, man hat natürlich jetzt nicht die großen Erwartungen gehabt mit neuem Coaching-Staff, komplett neuem Coaching-Staff, Brian Harsin als Head Coach und dann eben auch eine ganz neue Defense, ein ganz neues Defense-Scheme mit Derek Mason, wo wir gerade bei Vanderbilt waren, dem ehemaligen Vanderbilt-Head Coach. Und ja, aber das war ein starker Gameplan von Penn State, gerade offensiv von Mike Yurcich, von ihrem neuen OC. Der hat das gecallt, was Sean Clifford, der ja nun nicht der größte Gamebreaker auf Quarterback ist, sag ich mal so, was dem wirklich geholfen hat. Sie haben wenig tiefe Shots gegen eine sehr gute Secondary genommen, die jetzt mit Off-Coverage spielt. Dafür haben sie extrem viel ihre Tight Ends eingesetzt, was sie vorher überhaupt nicht getan hatten in den Spielen zuvor. Also sie haben ja Freiermuth nicht mehr, logischerweise, der jetzt bei den Steelers spielt. Und zwar haben sie wirklich alle drei Tight Ends eingesetzt. Und der Third Stringer, Tyler Warren war das, glaube ich, der hat dann sogar noch als Wildcat Quarterback fungiert und da so einen Crowdsurfing-Touchdown gemacht. Da hat sicherlich kaum jemand mit gerechnet, dass die jetzt so eine große Rolle kriegen. Da waren wirklich schöne Play-Designs bei. Und sich Tight End außen mit Dotson, mit dem Receiver in so einer Stack Twins, wo man denkt, naja, der Tight End ist halt der Vorblocker, gibt halt einen Screen oder so einen Quick Pass nach außen und dann läuft der Tight End, deutet das an, läuft dann irgendwie ein bisschen nach innen gerichtete Seam Route und ist völlig frei, weil der Safety damit nicht rechnet und ähnliche Späße, da waren wirklich, wirklich schöne Dinger bei. Und haben halt dann eben auch angefangen mit, dass sie eben Jahan Dotson, der zwar ein Speedster ist, aber den haben sie viel underneath eingesetzt. Wie gesagt, tief ging nicht so viel und das kannst du mit dem halt machen, weil der halt so gute Hände hat. Das ist eben nicht nur so ein gerader Ausläufer, aber der irgendwie, keine Ahnung, Hände wie Füße hat oder so. Auburn, fand ich, sah jetzt mit dem neuen System gar nicht so schlecht aus, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen. Die haben halt super Running Backs mit Tank Bigsby. Für mich vielleicht der beste Running Back des Landes, zumindest schaue ich ihm am liebsten zu, haben noch mit Jarquez Hunter einen starken zweiten hinten dran, der vielleicht, Christian, Obacht, auch regelmäßig auf die Jagd nach Laufyards geht. wo wir bei Daniil Hunter ja auch schon hörten, dass der gerne mal auf die Jagd geht. Die kannst du nie stoppen ganz. Das ist relativ gut gelungen, Penn State mit ihrem Linebacker-Core, mit Brandon Smith, der ein super Spiel gemacht hat. Auburn hat ein paar Dinger liegen lassen, hatten sie dieses, gerade, glaube ich, war das erste Play der zweiten Halbzeit, wo sie so einen End-Around-Wide-Receiver-Pass wollen, aber der Receiver, der den kriegt, der fummelt den Ball irgendwie aus Nervosität oder ich weiß es nicht, also das war so ein bisschen seltsam. Bo Nix wird jetzt nie der Super-Passing-Quarterback werden, hat jetzt auch nicht vielleicht das tollste Receiving-Core, da ist ja auch viel abgegangen mit Seth Williams und Anthony Schwartz und so und Eli Stove. Aber sie haben am Ende die Chance, und das ist natürlich, also einzelne Playcalls kritisiere ich ungern, aber wenn du 20-28 zurückliegst, kurz vor der Endzone stehst, du hast halt mit Nix und Tank Bigsby halt einfach auch gefährliche Läufer im Backfield, mit die du zumindest, also entweder den Running Back oder den Quarterback oder beide, bewegst du halt aus der Pocket raus. Fourth down, was machst du? Den Goal-Line-Fade auch noch gegen mit irgendeinem Receiver, der gegen Jaquan Brisker steht, gegen den Safety, der ein super Spiel vorher gemacht hat oder insgesamt auch eine super Saison spielt. Und der Call war schlecht, der Pass war noch schlechter, weil der irgendwie so 5 Meter über den Receiver hinweg segelt, der irgendwie kaum an Brisker vorbeikommt. Danach haben sie noch eine Chance, die sie auch nicht nutzen. Es war ein bisschen schade für Auburn, weil da war viel drin. Es war insgesamt eigentlich ein super Spiel von beiden Teams. Das Einzige, was nicht super war in diesem Spiel, waren die Refs. Ich muss kurz einmal ranten und das tue ich ungern über Refs oder selten, aber das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Die haben ja sogar einmal Penn State noch einen Down weggenommen. Das sieht man ja wirklich selten. Dass der Coach, auch Franklin, hat sich auch drüber aufgeregt, aber die haben das nicht zurückgenommen. Das war irgendwie First Down Intentional Grounding, dann im Second Down ein kurzer Pass und haben sie Fourth Down angezeigt. Warum? Also dann mussten die Nittany Lions halt panten. Wie gesagt, James Franklin hat versucht, da noch irgendwie einzugreifen und die zu fragen, sag mal, was geht hier? Wir haben eigentlich noch einen Versuch, aber es hat nichts genützt. Ein ganz schlimmer Targeting-Call, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Nicola, nee. Gegen Sakobi McLean, gegen den Auburn-Linebacker an der Goal-Line. Ich hatte den wirklich eine Ejection, die ich nicht verstehen kann, die meiner Meinung nach skandalös ist. Auf der anderen Seite ein fürchterlicher Late-Hit gegen Brandon Smith, als der Bo Nix läuft nach außen, läuft raus aus dem Feld, kriegt eine ganz leichte Berührung und macht dann eine wirklich veritable Schwalbe und kriegt dann halt die 15 Yards dafür. Intentional Grounding, einmal gecalled, einmal nicht. Penn State macht einen Punt-Fake mit einem Defensive Tackle, muss man sich natürlich fragen, wie viel Sinn das macht. Der kommt in der Pile irgendwie dann doch zum Fourth Down, dann man hört den Pfiff der Refs, also wenn das der Spiel so vorbei ist, aber sie spotten den Ball deutlich vorher und sagen, naja, war halt doch kein First Down. Da waren halt so viel, das war jetzt nicht alles, das war jetzt nur das, was mir gerade eingefallen ist. Da war so viele schlechte Calls dabei in einem Spiel, wie ich sie selten erlebt habe. Eine SEC Ref Crew, die man vielleicht auch mal erstmal ein paar Wochen auf Pause setzen sollte.
Ich habe heute oder gestern ein Interview mit Terry McAuley gehört, also so ein 15-minütiger Call in so einer Sportradiosendung. Also Terry McAuley, der Ref-Experte für NBC, für Sunday Night und für die Notre Dame-Spiele, ehemaliger NFL-Ref und so hat auch 3 Super Bowls als Whitehead gepfiffen und ehemaliger Coordinator der Big East und Big Ten, ACC. Der meinte, also er wäre total dafür, dass man endlich diese SEC, Big Ten und so weiter Crews abschafft, also diese Conference Crews und halt einfach global so die Crews rankt und auch durchmischt und dann sagt, okay, dann gibt's halt quasi so eine Hierarchie, aber das kriegst du an den Conferences nicht vorbei, die Aktion. Das wird bleiben. Leider.
Ich weiß auch nicht, ob es jetzt daran nur liegt, dass das jetzt Conference-Only-Crews sind, aber das war einfach eine ganz, ganz schlechte Leistung. Das muss man so deutlich sagen.
Aber Terry McAuley meinte, es trägt halt so bei, dass manche okay. Sachen halt nicht besser werden.
Da kann ich nicht beurteilen, aber kann schon sein.
Weil dann halt innerhalb der Conferences ein bisschen Gemausche passiert, dass dann nicht, er meinte, es wäre halt etwas, was vor 30, 40 Jahren als ein Spiel in Oregon in Florida keinen interessiert hat, aber die Zeiten sind vorbei. Jedes Spiel ist halt, auch wenn es nur regional gesendet wird, hat nationales Interesse und kann es ja über Streams und so weiter inzwischen dann auch national verfolgen. Und alles ist da quasi abgesteppt, nur irgendwie diese Regionalität der Ref-Crews nicht. Und ja, das wäre Teil des Problems. Aber ja, so viel zum Thema Schiedsrichterei im College Football. Unabhängig von Schiedsrichtern, Notre Dame, Purdue 27-13, der Nächste, der sich zu einem Sieg quält. Jan, und Notre Dame quält sich ja dieses Jahr nur zu Siegen. Wir sind zwar 3-0, aber also quasi 3-0, wenn man so will.
Ja, das stimmt, wobei das schon eine klare Verbesserung war gegenüber dem Auftritt gegen Toledo letzte Woche. Also das war jetzt zumindest in der Defense ganz gut. Die Offense war weiterhin nicht überragend. Da haben es letztlich 3 Big Plays entschieden. Das muss man sich nur das Scoreboard angucken. Kyle Williams Touchdown Run, dann Avery Davis mit so einem Post, so einer 3x1 Aufstellung. Der mittlere Receiver haben sie halt die Secondary verladen mit, völlig frei. Und dann am Ende nochmal Kyron Williams mit dem entscheidenden Touchdown-Run, wobei ich da, das hatte ich auch gepostet, da, ich glaube, es war Jalen Graham, irgendein Linebacker von Purdue. Ich verstehe das nicht, dass das immer wieder hast, gerade am Ende des Spiels. Also die Idee kann ich ja nachvollziehen, aber ein Running Back, ein Ballträger, der im offenen Feld ist, warum versuchen die dann immer nur diesen, ich punch auf den Ball, aber bring den Mann nicht zu Boden? Einmal voll raufschlagen und wenn es nicht hilft, dann läuft er halt weiter. Das ist irgendwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und dann ja nachher gesehen, kommen wir vielleicht noch drauf. Tyler Allgeier, der BYU Running Back, hat es nach einer Interception wesentlich besser gemacht. Der ist halt hinten rauf, hat den quasi Huckepack rauf, hat diesen wirklich super Punch auf den Ball, aber eben den Spieler dann auch zu Boden gebracht. Selbst wenn der den Ball nicht rausgeschlagen hätte, wäre der Spieler halt getackelt worden. Ich verstehe das nicht, warum was diese Idee soll, einfach nur immer auf den Ball zu schlagen, aber Anyway, ja, wie gesagt, Purdue ist kein so schlechtes Team dieses Jahr. Die hatten ja auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Ein bisschen unglücklich für die, dass sich David Bell, der Star-Receiver, von denen ich wahnsinnig gern mag, der hat sich ja verletzt, musste dann rausgebracht werden, auch mit dem Card, weil er halt nach einem Hit von Kyle Hamilton halt ja ungebremst auf dem Boden mit dem Helm aufgeschlagen ist. Das war natürlich bitter. Hatten dann sogar noch eine Chance ranzukommen mit dem Backup-Quarterback, aber dann hat eben Hamilton, der Star-Safety, der den Ball in der Endzone noch intercepted. Von daher, ja, würde ich jetzt aber, also finde ich jetzt nicht ganz so bedenklich, dass man Purdue halt mit 14 Punkten schlägt. Klar, so ein bisschen durch die Big Plays das Spiel oder die Tendenz so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kommt vielleicht nicht ganz dem hin, wie das Spiel gelaufen ist. Also gibt den Spielverlauf nicht ganz wieder, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt noch einen okayen Sieg.
Gut, dann...
Ja, würde ich auch sagen. Und das Schöne ist ja, bei den Boilermakers, da ist das Leben schön, denn da ist man immer per Du.
Ja, kann man...
Ja, Christian, dann hast du gerade gewonnen den Pac-12 Talk. Eine Conference, die auf dem Niveau deiner Wortspiele spielt. Die
würde ich nicht mehr verneinen, ja.
Also, als wäre es nicht genug.
Kannst du jetzt auch
nicht. Als wäre es nicht genug gewesen, dass Washington in Woche 1 gegen FCS Montana sein Heimspiel verliert. Dann letzte Woche, wir erinnern uns, USC verliert gegen Stanford, feuert den Head Coach. Anlass für den Rant ist natürlich erstmal die Niederlage von UCLA gegen Fresno State. 37-40, also nachdem man LSU zu Hause geschlagen hat, verliert man jetzt gegen Fresno State. Ein weiteres Desaster in der Geschichte der Pac-12 2021. BYU ist inzwischen 3-0. BYU ist nicht Teil der Pac-12, hat aber dreimal gegen Pac-12-Teams gespielt, Arizona, Utah und Arizona State. Die Hälfte der Liga hat zwei Niederlagen oder mehr. Also Oregon ist gut, der Rest not so much. Also wir haben UCLA, das gegen Fresno State verliert. Wir haben Colorado, das 30-0 zu Hause gegen Minnesota verliert. Eine fantastische Leistung, 63 Yards an Offense. 5 Free and Outs, 6 First Downs, für die, die es wirklich genießen wollen. Leading Rusher, der Backup Quarterback, der hat 9 Yards aus 2 Carries. Das ist fantastischer Football, der da geboten wurde. Wir wollen nicht drüber reden. Ihr habt letzte Woche noch gelacht, als ich euch gesagt habe, Arizona gegen Northern Arizona, Arizona mit 6. Am Ende hat Northern Arizona gewonnen, 21-19, 15. Niederlage am Stück für Arizona. Die Coaches von Northern Arizona werden in der Pressbox zitiert mit "We fucking run this state". Bitte sehr. Ja, Pac-12, manche sagen schon, sie sollen einfach mit Football aufhören. Wie schlimm ist es, Christian?
Na, mit diesem Eingangsstatement hast du dich auf jeden Fall als neuer
Pac-12-Commissioner.
Also Utah hat noch gegen San Diego State in Triple Overtime verloren, 31-33. Daraufhin hat der Quarterback das Programm verlassen, habe ich jetzt auch gesehen.
Ja, und zumal das war einer der wichtigsten Transfers eigentlich so vor diesem Jahr, zumindest dachte man das.
Also Charlie Brewer ist raus.
Genau, der ist vorher also langjähriger Baylor Starting Quarterback.
Ja, aber jetzt habe ich irgendwen vergessen, der sein Fett unberechtigterweise noch nicht abbekommen hat. California gewinnt gegen Sacramento State, Washington gegen Arkansas State. Ich glaube, wir haben sie alle.
Wie gesagt, der neue Pac-12 Commissioner ist noch nicht lange im Amt, aber so wie die spielen, wird er das auch schnell wieder abgeben an Nicolas Martin. Und du Commissioner wärst, ich sag dir, weißt du, Nicola, ich kenne dich ja, du bist ja Pragmatiker. Du würdest jetzt einfach BYU in die Conference einladen und würdest das rückdatieren auf den 1.8.2021. Dann hättest du ein paar Probleme weniger. Und vielleicht sogar ein Team in der nationalen Debatte. Ja. Es ist so ungewohnt, weil man in den letzten Jahren um diese Zeit immer wieder erst auf der ACC raufgehauen hat, aber man muss natürlich sagen, dass die Conference kein gutes Gesamtbild tatsächlich abgibt. Und vor allen Dingen, dann hast du halt mal so Siege wie der von UCLA gegen LSU und dann zack, packst du dich halt nächste Woche hin. Oregon ist, glaube ich, auf einem guten, relativ guten Niveau. Und also sonst schlägst du Ohio State nicht, auch wenn die ihre Probleme haben, ja.
Und zum Glück haben sie jetzt diesen Quality-Win gegen Ohio State und den gegen Fresno State. Und man fragt sich ja schon, ob nicht Stony Brook dann noch der Beste der letzten 10 Gegner war, aber ja.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nein, aber es ist halt echt für die Conference als Gesamtbild ein bisschen bitter, dass sich die Leute halt permanent hinlegen. Ja. Und das wird halt auch die Diskussion nochmal. Wir haben im Moment noch den Vierer-Playoff, auch die Pac-12 könnte darauf hinarbeiten, vielleicht ein 12er-Playoff schneller einzuführen, mit allen Sympathien von dem einen Jan Wegwert.
Ja, aber so wie sie spielen, sind sie dann auch beim 12er-Playoff nicht dabei.
Das ist die Konsequenz, die ich gerade mitteilen wollte. Ja, so hart wie es klingt, da ist wirklich komplettes Chaos und du musst jede Woche abwarten, was passiert. Was für die Wettanbieter vielleicht etwas kompliziert macht. Aber es ist tatsächlich teilweise ein Torso, ja. Und wir sind erst, das darf man nicht vergessen, wir sind erst 3 Wochen drinnen. Ja, also.
Die gute Nachricht ist, jetzt geht das Intrakonferenz-Schedule los. Das heißt, irgendwelche Pac-12-Teams werden tatsächlich gewinnen müssen.
Ja, gut, Unentschieden sind im College Football halt schwierig zu erreichen. Jan, mach du mal weiter.
Nee, ich wollte nur ergänzen, lieber Christian, wo du es so schön gesagt hast gerade, dass sich die Pac-12-Teams permanent hinlegen. Das waren wir aus den letzten Jahren gewohnt, aber da eben in den Conference-Duellen, dass immer die gerade gut waren, erstmal dann sich irgendwo mindestens eine unnötige Niederlage abgeholt haben. Jetzt haben sie es irgendwie vorgezogen und verlieren erstmal gegen die Mid-Majors oder vielleicht sogar gegen FCS-Teams. Von daher ist wirklich die Conference gerade nämlich an einem noch tieferen Tiefpunkt angelangt. Und man muss vielleicht ja auch sagen, dass Fresno State, die mit ein bisschen Pech sogar gegen Oregon knapp verloren haben, jetzt UCLA schlagen, dass es auch sein kann, dass UCLA wirklich gar nicht so schlecht ist, aber Fresno State wirklich gut. Also das Ding gegen Oregon war schon ein Top-Spiel. Die haben eine richtig, richtig gute Offense. Jake Haner, ehemaliger Washington-Quarterback, vielleicht hätte Washington den gerade gern wieder, das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, aber das wird nicht funktionieren. Also das war, diese Offense ist stark, einen netten Running Back, sie haben ein paar gute Receiver. Sie haben vor allem aber das Run-Game der Bruins, was ja die ersten Wochen so super war mit Charbonnet und Britton Brown, das haben sie komplett abgewürgt. Sie haben DTR relativ gut unter Kontrolle gehabt. Man sich fragen muss, warum, also der hat sehr wenig geworfen und wenn man jetzt irgendwie einen der besseren Titans des Landes hat mit Greg Dulcich, warum setzt man den nicht ein? Warum kriegt er gar keinen Ball? Aber das Spiel sollte man sich nochmal angucken für diejenigen, die es nicht getan haben. Vollkommen verrücktes Ende. 4 Führungswechsel in den letzten 7,5 Minuten. 3 innerhalb der letzten 3 Minuten. Und das am Ende, das war ja Jake Haner, der Fresno State Quarterback, war halt deutlich angeschlagen, schleppte sich nur noch über das Feld, aber findet dann halt ein paar Sekunden vor Schluss Jane Cropper, sein Lieblingsreceiver, da direkt an der Pylone. Das, ja, sensationelles Spiel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man UCLA jetzt schon abschreiben sollte, weil es könnte sein, dass Fresno State wirklich ein richtig, richtig guter Mid-Major dieses Jahr ist. Die beiden Spiele, die sie nicht gegen die Pac-12-Teams gespielt haben, haben gesagt, gut, das war jetzt auch, waren jetzt auch Cupcake State, Hashtag UConn. Die schlägst du natürlich dann doch relativ deutlich, aber die haben die wirklich vernichtet, die anderen beiden Teams, und gegen UCLA diese mehrfachen Comebacks im vierten Viertel, gegen Oregon wirklich unglücklich verloren. Das könnte ein Team sein, was noch eine Menge Spaß macht. Aber
ich wollte nur tatsächlich eine Sache zu Fresno State ergänzen. Die graben natürlich im gewissen kalifornischen Bereich das ab, was die Spitzenteams nicht holen. Und die haben schon immer mal wieder sehr viel Talent in diesen Mannschaften. Also das nur als Ergänzung.
Hallo HK.
definitiv, aber trotz allem gibt es ja einige dieser Teams, die jetzt irgendwie so die zweite oder dritte Garde da abgrasen können. Aber das was sie da jetzt dabei haben, das finde ich, das ist schon nicht so verkehrt. Wir haben ja mit Kalen DeBoer den ehemaligen OC von Indiana als Head Coach. Das macht richtig Spaß, den zuzusehen. Aber wie gesagt, eigentlich wollten wir ja gar nicht sollte ich jetzt gar nicht irgendwie Fresno State hier besonders pushen, sondern wir wollten über die Pac-12 reden. Und ja, das sieht ja wirklich erbärmlich aus. Vor allem dann noch mit dem, was du angesprochen hast, ich hatte die Nacht ja fast komplett durchgeguckt und habe ich 2 Stunden gepennt und musste ich morgen zum Fußball, morgens wieder. Dadurch war sehr viel College-Football mit sehr wenig Schlaf verbunden. Und als ich dann wach wurde, konnte ich dann im Ticker noch genießen, dass Arizona wirklich ernsthaft gegen Northern Arizona verliert. Ja, fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Natürlich werden jetzt einige Teams notwendigerweise gewinnen müssen, Nicola. Du hast es ja gesagt, man gegeneinander spielt, irgendwer wird gewinnen, aber da liegen jetzt letztlich die Hoffnungen dieser gesamten Conference einfach darauf, dass Oregon irgendwie durchgeht. Und ich weiß noch nicht mal, natürlich die Siege und die Auftritte sind deutlich besser als von allen anderen Pac-12-Teams, aber so ganz sicher bin ich nicht, ob die sich nicht doch irgendwo nach einer Niederlage einfangen.
Nächste Woche gegen Arizona.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich, bei UCLA, who knows?
Stanford auswärts, UCLA auswärts, Washington auswärts und Utah auswärts. Das sind die Auswärtsspiele.
Stanford gegen Oregon, da gab es ja Anfang der 10er Jahre diese großartigen Clashes of Culture, wenn man so will, mit Chip Kelly und David Shaw, mit dem einen, der halt Pro-Style und 500 Läufe für 3 Yards immer mit Fourth Down ausspielen, damit man den Ball behält, und auf der anderen Seite halt diese Warp-Speed-Offense. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht seinerzeit. Vielleicht gibt es ja jetzt nicht schematisch, aber zumindest von der Spannung her Neuauflagen.
Nun, also so viel zum wie soll man es nennen? Zum Verkehrsunfall namens Pac-12. Der kann sich ein bisschen verstecken, weil mit Kickoff-Zeiten irgendwann zwischen 2 Uhr morgens und 4.30 Uhr morgens Europa. Und das ist dann übrigens auch schon, darf man nicht vergessen, teilweise 21 Uhr, 22 Uhr Ostküste. Also auch die kriegen das nicht zwingend mit, also immer mit, was da in der Pac-12 passiert. Ja. Manchmal zum Nachteil der Pac-12-Teams hatte man das Gefühl, dieses Jahr definitiv zum Vorteil, dass der Rest des Landes das nicht sieht, was da in der Pac-12 passiert. Wie gesagt, jedes Wochenende, jeden Sonntagmorgen kann man auf die Ergebnisse schauen und sich denken, oh, im Pac-12-Office wird das wieder keine schöne Woche. Aber ja, UCLA gegen Fresno State, also 37-40. UNLV hatte Iowa State zu Gast, hatte keine Chance, 3-48. Virginia Tech, und wenn wir schon mit der Pac-12 so draufgekloppt haben, die ACC darf natürlich auch nicht fehlen. Virginia Tech gegen West Virginia. Virginia Tech verliert 21-27, Jan.
Ja, hab von dem Spiel nur sehr, sehr wenig gesehen. Toller Start für die Mountaineers. Ich habe mal wieder Lady Brown zum Laufen bekommen und am Ende wurde es dann immer zittriger. Eigentlich habe ich da, also das, was ich bisher von Virginia Tech gesehen hatte, hat mich relativ optimistisch gestimmt. Das kann man jetzt bei dem Spiel so nicht sagen. Am Ende haben sie es noch spannend gemacht. Die letzten paar Minuten waren spektakulär. Da hatte ich schon das Gefühl, dass West Virginia das einfach irgendwie wegwirft, weil erst geben sie bei 3. und 18 einen Touchdown ab, wo der Quarterback auf seinen Running Back Holston einen Dump-Off wirft und das wirklich schlecht verteidigen. Also eigentlich müsste man so einen Dump-Off ja bei 3. und 18, dass daraus ein Touchdown wird, eher schlecht. Und dann wirft Dagey, der Quarterback von West Virginia,
Herr Schimmel kann dir was zu 4. und 26 erzählen.
Kann er, ja. Aber jetzt nicht irgendwie Fredex, oder? Freddy Mitchell?
Nicht die Ray Rice gegen die Chargers.
Ich wollte gerade sagen, das kann nur auf dieses Chargers-Ding anspielen.
Ja, Irgendwo habe ich gesehen, war das Leroy Hort ein 3:30 oder so, den er mit dem Draw verwandelt hat. Also es gibt solche Plays, aber wie gesagt, wenn du irgendwie das auch nur ein bisschen intelligent verteidigst, dass er wirklich sein Running Back dann nur so einen Dump-Off zuwirft bei 3. und 18, damit er einen besseren vierten Versuch kriegt und der läuft dann zum Touchdown, das ist ungut. Vor allem, wie gesagt, danach Daigie, der Quarterback, der ja eh so ein bisschen in Kritik steht, hat ein passables Spiel gemacht, so wie ich das mitbekommen habe, aber dann eine wirklich sehr, sehr blöde Interception geworfen, ein Overthrow beim Running Back Screen in Traffic. Sollte man vermeiden, wenn man gerade 6 Punkte vorne liegt und tief in der eigenen Hälfte sitzt. Aber dann hat die Defense hat's rausgerissen. Virginia Tech ist da nicht in die Endzone gekommen, ist an der 3-Yard-Linie, glaube ich, irgendwie verendet, wo es dann den letzten Versuch gab, wo der Burmeister, der Quarterback, dann auch so ein Unterdruck-Rollout und dann den Ball zurück in die Mitte auf den Receiver, der vor der Endzone steht, wo ich mich auch frage, hey, das ist der letzte Versuch, den du hast, bis 3 Yards vor der Endzone. Weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Idee war, aber gut. Für West Virginia ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Sozusagen in so einer Wiederauflage einer alten Rivalität. Für Virginia Tech halt, ja, natürlich jetzt für die ACC erstmal nicht relevant, aber eine ziemliche Katastrophe, weil das war eigentlich ein Team, wo man jetzt dachte, das könnte vielleicht in dieser, ja, auch nicht ganz so starken Conference eine bessere Rolle spielen, denn da haben wir natürlich noch ein paar mehr Verkehrsunfälle nachher aufzuarbeiten, ganz eventuell.
Ganz eventuell, ja. Also dann Coastal Carolina schlägt Buffalo auswärts 28:25. Ole Miss gegen Tulane 61:21. Arizona State gegen BYU. Das haben wir ja schon angesprochen. BYU gewinnt das 27:17. 4 Turnover von Arizona State. Dann wird es ja noch schwierig mit dem Gewinn. Ja, dann haben wir Arkansas, die schlagen Georgia Southern mit 45:10. North Carolina gegen Virginia 59:39. Freunde der Defense, bitte wegschauen, Jan.
Ich muss ja erstmal nochmal nachhaken, warum du jetzt über das Buffalo-Spiel so
Ach
rübergebügelt
so,
bist
war das
und
so,
dir hier
war das,
jeden Quatsch. Nein,
war das
nein,
am
nein, nein,
Anfang?
alles okay.
Okay.
Ja, war schon interessant. Also, ich meine, haben sich wirklich gut geschlagen, aber ich muss das jetzt hier nicht aufdröseln, weil ist jetzt wahrscheinlich für die meisten. Den Großteil der Hörerschaft nicht so relevant, aber war wirklich, wirklich gutes Spiel und ich war ein bisschen stolz auf die Bulls, weil die ja, also diese Offense von Coastal Carolina, diese krasse Shotgun-Option-Offense wirklich, wirklich ganz gut verteidigt haben. Das dann ausgerechnet, also wenn du eine der kreativsten Offenses des Landes hast und die wirklich auch relativ diszipliniert verteidigt kriegst, natürlich verpasst du gegen die mal einen Tackle. Ganz klar bei so einer Option Offense. Aber dass du dann ausgerechnet das Unkreativste an der ganzen Sache, nämlich die Up-the-Middle-Runs vom Big Back Shamari Jones, dass du die nicht verteidigt kriegst, weil alle Linebacker wahrscheinlich immer schon auf dem Weg nach außen sind, um da die Option Pitches zu verteidigen, ist ein bisschen ärgerlich. Und weil das ist jetzt eigentlich der einfachste Part daran. Aber so war es leider. Trotzdem spannendes Spiel und die Bulls hatten am Ende mit ein bisschen Glück oder tätiger Mithilfe der Chanteclers noch echt die Chance, auch dafür eine echt, naja, ausgemachte Überraschung zu sorgen. Wie auch immer, ich war ein bisschen stolz und ich bin trotz 1 und 2 und ja, nur einem Sieg, der jetzt gegen ein FCS-Team war, bin ich ziemlich überzeugt vom Head Coach. Also da habe ich gerade einen Optimismus, der sich noch nicht in der Bilanz widerspiegelt, aber wie schnell das Team jetzt so auf sein Scheme, auch gerade in der Defense eingestellt hat, macht mir Hoffnung, kann ich nicht anders sagen.
Apropos, reden wir in 2 Jahren nochmal drüber.
Können wir machen, aber wie gesagt, ich sag ja, es ist nur dieser erste Eindruck, der macht wirklich Spaß. Also der hat das Team dafür, dass man eben einen Umbruch logischerweise hat und natürlich auch ein paar mehr Spieler ins Transferportal verloren hat. Das geht halt nun mal einher damit, wenn dein Coach und der gesamte Staff abhaut. Dafür, dass der ja erst dann, das war ja erst im Frühjahr, der hat ja überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwie mit dem Team da überhaupt irgendwelche Spieler selbst noch zu rekrutieren. Ich bin einigermaßen beeindruckt. Ich glaube, die werden eine gute Rolle in der MAC spielen. Ob das jetzt nach ganz oben reicht, ist eine ganz andere Frage, aber macht mir Spaß.
Gut, wo ich Christian, nachdem ich also Jan eine Frage zu North Carolina gegen Virginia gestellt habe und eine Antwort zu Buffalo bekommen habe, werfe ich noch ein paar Fakten rein. 1277 kombinierte Yards. North Carolina führt nach dem ersten Quarter 21-7, liegt zur Halbzeit 24-28 zurück und gewinnt es, also 59-39. So viel zu diesem Spiel. Christian, über welches Spiel möchtest du uns was erzählen?
Ich wollte ja gerade überleiten.
Ich bin hier nur der Experte. So. Und ich nehme grundsätzlich die Ansagen des Moderators auf und versuche möglichst intelligent, eloquent und intelligent etwas dazu zu sagen. Insofern, lass doch Jan die Bühne geben, weil wir diese Woche mal nicht über Phil Longo lästern müssen, oder doch, Jan?
Nee, ich wollte ja gerade, wo ich sagte, dass die Buffalo Defense gut eingestellt war, das war eigentlich meine Überleitung dazu, dass andere Defenses das nicht waren.
Ach, es waren aber welche da, ja?
Ja, also sagen wir mal so, immerhin hat die Tar Heels Defense die Cavaliers Rushing Offense bei 24 Yards in 22 Versuchen gehalten, was natürlich erstmal ganz gut klingt, aber wenn man 553 Pass Yards abgibt, dann relativiert sich das Ganze womöglich wieder. Ja, ein wildes Spiel, wirklich ohne Defenses. Am Anfang war es einfach ein krasses Passgeballer auf beiden Seiten. Irgendwann hat North Carolina auch gemerkt, na ja, wir können auch genauso gut laufen. Die haben ja am Ende 307 Passyards, 392 Laufyards. Kann man sich, also sollte man wirklich keiner, also die Defense von Virginia sollte sich in Grund und Boden schämen. Das hatte dann was von dem, wie Miami aufgetreten ist gegen North Carolina im vergangenen Jahr, aber über Miami reden wir vielleicht gleich noch. Aber das spottete jeder Beschreibung. Letztlich hat Virginia eine ganz erstaunlich nette Offense mit Brandon Armstrong und kam ja auch im zweiten Viertel zurück nachdem die Tar Heels da dick in Front waren und hat dann ja sogar die Führung übernommen. Also hat zur Halbzeit geführt, aber dann ging es auch relativ schnell wieder bergab, weil die konnten halt einfach nichts stoppen. 35 First Downs für UNC.
47 Läufe für 392 Yards sind 8,3 im Schnitt.
Ja, und dazu guck dir mal an, was Sam Howell an Average pro Passversuch hat.
14,6.
Mhm. Also 21 Passversuche, 307 Yards raus. Ich meine, das kannst du die Defense, also kannst ja nichts Positives dran finden. Du kannst ja nicht sagen, naja, immerhin haben wir irgendwie einen Teil der Offense gestoppt. Nee, die haben gar nichts gestoppt. Waren spektakuläre Dinger bei. Also Josh Downs hat da so einen Ball gefangen, Full Speed. Der war ein bisschen überworfen, ein bisschen zu weit mit Full Extension in der Endzone. Ja, wie so eine Rakete kam er da angeflogen und fängt ihn noch. Also waren wirklich gute Dinger bei, aber jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise Defense zumindest passabel findet im Football, hat da wegschalten müssen.
Ist halt ACC, ne?
Ja, aber auch dafür war es grotesk. Okay. Also.
Aber das Gute ist ja, es gibt ja auch andere ACC-Teams, zum Beispiel Miami, Christian, die waren 24 gerankt, hatten Michigan State zu Gast und verlieren überzeugend 17-38. Überzeugen. Generell kein guter Tag für, kein gutes Wochenende für Miami, wenn wir noch die Dolphins mit reinnehmen, ja.
Ja. Ich komme am Sonntag rein, beziehungsweise habe das natürlich dann im Zug auf dem Hinweg dann verfolgt und sehe halt nur, wie der Score immer wieder hochgeht. Und dieses Michigan State-Ding ist halt das Erste, was ich nach dem sehr souveränen Auftakterfolg meiner U19 gesehen habe. Und schalte dann rein, es wurde nicht viel besser, muss ich zugeben, je länger ich geschaut habe. Michigan State, die wir alle wissen, eine Offense, die auf allen Zylindern zündete, auch die letzten Jahre konstant, immer über 40 Punkte pro Spiel gemacht. Nee, im Ernst, keine Ahnung, was mit Miami los ist. Die Frage ist halt, relativiert das für uns, und die Frage stelle ich jetzt einfach mal ganz dreist an euch beide, relativiert das diesen Alabama-Sieg oder die Alabama-Leistung gegen Miami's Defense?
Also ziehen wir quasi die Quality im Quality-Win wieder raus, ja?
Also ich weiß halt nicht, ich bin ja normalerweise jemand, der immer sagt, immer Quervergleiche sind nicht so relevant. Aber wie seht ihr das denn in dem Zusammenhang?
Ich würde dir zustimmen, Quervergleiche sind nicht so relevant. Also find ich immer schwierig, wenn ich jetzt gesehen habe, anderes Thema, aber ja, letzte Woche reden wir darüber, wie gut Toledo gegen Notre Dame gespielt hat. Die haben jetzt mit Colorado State einen der schlechteren Mid-Majors der ersten Wochen gehabt und verlieren
Bitte,
haushoch
Steve
gegen
Adasio,
die.
willst du mich veräppeln? Wo kommt denn dieser Hass her? Entschuldigung, mach weiter.
Nein, aber ich glaube daher,
Michigan
das soll
State
das.
spielt nächste Woche gegen Nebraska. Ich möchte mich erst dann äußern.
Ich wollte es nachher noch erwähnen, aber du nimmst es mir natürlich vorweg, weil jeder Diss ist ein guter Diss. Nein, Miami war grotesk schlecht und ich finde, auch wenn wir uns nicht an einzelnen Plays aufhängen sollten, in diesem Moment gibt es die Möglichkeit, es zu tun. Dieses wunderbare Play vom Safety Gervin Hall, der ja, zu dem Receiver schießt, der da den kurzen Pass fängt und sich in letzter Sekunde entscheidet, den unbeteiligten Receiver daneben lieber aufzunehmen, zu blocken oder was auch immer. Das war so ein bisschen, ja, paradigmatisch für das Spiel. Habe ich selten erlebt. Das war eine ganz schlimme Leistung. Das kann man wirklich auch nicht schönreden. Kein Rhythmus in der Offense, aber vor allem die Defense. Du hast es ja gesagt, Christian. Ich meine, Michigan State hat wirklich eine schöne Offense, dadurch, dass sie mit Kenneth Walker halt einen richtig, richtig guten Running Back haben dieses Jahr, der spektakulär ist. Nächste Weltklasse-Leistung von ihm und Peyton Thorne scheint zumindest als Quarterback keine dummen Fehler zu machen. Scheint seine Receiver gut zu bedienen. Da hat er ein paar Playmaker. Aber was Miami da gezeigt hat im Tackling, in den Verantwortlichkeiten, in den Coverage Responsibilities, in den Run Fits, das war wirklich schlecht. Und ja, ich glaube nicht, dass wir mit denen dieses Jahr in irgendeiner Form rechnen können, auch was die ACC betrifft. Dann müssten sie sich um 150 oder 200% steigern. Und letztlich war ja auch das Ding, was wir letzte Woche besprochen haben, dieser wirklich hingewirkte und nicht sehr souveräne und meiner Meinung nach sogar ein bisschen glückliche Sieg gegen App State, das war ja auch nix eigentlich. Also, dass die überhaupt gerankt waren noch, muss ja eigentlich verwundern.
Kenneth Walker, der Dritte übrigens,
Ja, Wake Forest Transfer, der ist wirklich ein spektakulär anzuschauender Runner mit Quickness, Moves, Supervision. Der ist, denke ich, auch ein Kandidat für den Doak Walker Award. Auch wenn es natürlich viele andere tolle Runner gibt.
Bei Virginia hatten wir Billy Kemp den Vierten. Ich bin gespannt, wie hoch das mit diesen Zahlen noch geht.
Ja, Nicolas Mattar, der Neunte, der uns
Ich
hier durch
glaube,
diesen Podcast begleitet.
Northwestern hatte mal einen Running Back John Moten, der Fünfte. Ich glaube wirklich, dass er der Fünfte war, aber ich mag mich irren. Also, das geht notfalls
Christian,
sehr hoch.
wir Franzosen haben vorgelegt, also Ludwig ging bis zum 18. Also,
Halt, er war nur der Vierte. Ich gucke gerade nach. Ich habe mich geirrt. Ich nehme alles zurück. Auch nur der Vierte. Wir brauchen den Fünften.
Ja, definitiv. Wir brauchen nicht nur RG3, sondern keine Ahnung, VW8 oder so, ja.
Ist halt in der Kneipe einfacher. Und wer bist du? Ich bin der Sechste.
So ist
Schreibe
es.
mir auf.
Das erinnert mich an die Black Goats Mannebach jetzt irgendwie, aber egal.
Naja, der Dialekt ist schon ein bisschen ein anderer da unten, aber das ist mir klar, dass du als kulturell nur wenig gebildeter, zumindest was meinen kulturellen Raum betrifft, dass da nicht differenzieren kannst.
Ich dachte, ihr nehmt Hessen sowieso nicht als Kultur wahr bei euch, aber egal. Passen wir.
Definitionsfrage und merke, du solltest derartige Fragen niemals mit Geisteswissenschaftlern besprechen, deswegen weiter im Text.
Weiter im Text. Michigan schlägt Northern Illinois 63 zu 10. Michigan jetzt also 3-0 nach Western Michigan, Washington und Northern Illinois. Also, wenn man so will, bisher kein Power 5 Team dabei. Persönliches Lieblingsduell nach Namen Missouri gegen Southeast Missouri State. Missouri gewinnt 59, 28, was meines Erachtens beim Namen Southeast Missouri State schon 28 Punkte zu viel sind. Aber gut, dann schauen wir ein bisschen weiter.
Schau mal, was Kentucky hat ja auch sich so einen abgewürgt gegen Chattanooga. Also da die mittleren Teams der SEC haben sich da nicht so wahnsinnig mit rumbekleckert gegen FCS-Teams.
28, 23, Tennessee Tech 56-0. Das war dann
Ah, gut.
wiederum souverän. Pittsburgh verliert gegen Western Michigan 44-41. Da wird schon gelacht.
Ja, erstens war es sehr, sehr spektakulär, was Western Michigan da geboten hat mit ihrer Passing Offense, mit Caleb Allebi und seinen Receivern. Zweitens aber, was eigentlich das Lustigere ist, dass Tim Lester, der Head Coach von Western Michigan, danach noch einen echten Tiefschlag gesetzt hat, indem er gesagt hat, naja, der war halt mal Offense Coordinator, also Tim Lester von Syracuse, und hat gesagt, er hat sich das Video von 2015 vom Spiel zwischen Syracuse und Pitt angeguckt. About 300 times this week. Er wusste genau, was kommt, weil bei Pat Narduzzi sich seit 2015 nicht so wahnsinnig viel in der Defense verändert hat. Und das, wenn man sowas auch noch danach raushaut, ja, gibt man dem Gegner eh nochmal extra einen mit, würde ich sagen. Aber weiß auch nicht, ob das nötig ist, aber damit hat er sicherlich das Leben von Pat Narduzzi bei Pitt nicht einfacher gemacht.
Narduzzi war doch der vorletztes Jahr irgendwann mal richtig Feuer bekommen hat für irgendein Third- oder Fourth-Down-Management, das auch total in die Hose ging, ne? Also der scheint.
Kent State, will ich sagen.
Ja. Aber es ist also natürlich bitter, wenn man sich Tape von 2015 anschauen kann für die Tendencies. Das ist schon, ja.
Ich meine, da gab es irgendwas im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch in der NFL, dass irgendein Team meinte, naja, bei Atlanta, die spielen eigentlich mit Dan Quinn. Naja, lassen wir das vielleicht. Aber da gab es auch so eine Aussage. Ich weiß nicht, ob es die Cowboys waren oder irgendwer anders. Naja, da verändert sich nicht so wahnsinnig viel.
Ja, so sah es ja auch aus.
Ja, jedenfalls bei Pat Narduzzi, der hat ja diese alte Michigan State Defense gespielt, Cover for Press. Wenn man das
Ja.
immer tut, dann ist es natürlich auch ausrechenbar.
Variabilität in der Defense immer wieder ein wichtiges Thema.
Überschätzt, Nikola, überschätzt. Aber wir gehen nicht in die Details.
Nein, Kansas State.
Nee, und wenn man, aber Nikola, wenn man dann mal was Überraschendes macht und zum Beispiel mal so eine Viererfront einsetzt statt einer Dreierfront, dann kann schon der halbe Gameplan irgendwie in die Binsen gehen, ne?
Das sowieso. Ich meine, wir müssen hier auch sagen, das sind alles Coaches. Ich meine, die gehen unter der Woche halt ihrem normalen Job nach und da ist halt nicht so viel Zeit, sich über sowas
Eben.
Gedanken zu machen. Und dann muss halt auch das Defense Playbook von 2015 nochmal 2021 herhalten. Also kann ich verstehen.
Muss man nicht viel verändern, hat sich bewährt.
Eben, never change a running system.
A running system, not a working system, genau.
Haben wir schon immer so gemacht und ja. Kansas State schlägt Nevada 38-17. Kansas State jetzt also auch 3-0 nach Siegen gegen Stanford, Nevada und Southern Illinois. Gut, Southern Illinois klammern wir mal aus, aber ansonsten, ja, Jan, Kansas State muss. Bewerten wir das positiv oder nicht?
Ja, müssen wir. Also Nevada ist ein spannendes Team. Die haben halt mit Carson Strong einen der ja, am höchsten oder am meisten gehypten Quarterbacks mittlerweile. Also Carson Strong hat einen Arm, der seinem Nachnamen entspricht. Das kann man wirklich so sagen. Also der hat wirklich einen sehr, sehr starken Arm und dürfte im nächsten Jahr auch für einige Diskussionen in Scouting-Zirkeln sorgen.
Das
Hat
mit
mit
Strong
Romeo
und
Dubs.
Strong Arm und Strong Side, den hat Andreas Renner schon bei den Köln übertragen, die ist ja ganz gebracht. Kann ich jetzt so nicht positiv rauswerten, das Wortspiel.
Es war kein Wortspiel, das ist hier wirklich, also schaut mich an, es ist wirklich so, er hat wirklich eine ziemliche Kanone da an seiner Schulter kleben. Mit Romeo Dubs auch einen sehr, sehr guten Receiver, einen Deep Receiver. Also das ist ein gutes Team. Und dass man das so locker, also zumindest gut, gab dann im vierten Viertel halt, ging es dann deutlicher aus, vor allem ja auch nur mit dem Ersatzquarterback, dass man die so deutlich schlägt, das ist aller Ehren wert. Ich habe mich jetzt mit Kansas State, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt dieses Jahr. Deuce Vaughn, klar, die haben einen aufregenden Runner. Und ansonsten, ja, traditionell eine sehr, sehr disziplinierte Defense, aber das, ja, muss man verfolgen. Die dürften doch vielleicht eine bessere Rolle spielen. Das wird nicht ganz nach oben gehen, denke ich, in der Pac-12, aber die dürften eine bessere Rolle spielen, als zumindest ich das vorher erwartet habe.
Gut, dann schauen wir noch ein bisschen tiefer in den Ergebnissen. Christian, Wake Forest schlägt Florida State 35-14 und damit ist Florida State zum ersten Mal seit 50 Jahren oder so 0 und 3. Nach Niederlagen gegen Notre Dame, Jacksonville State und Wake Forest.
Es soll Experten gegeben haben, die nicht näher benannt werden wollen, die Florida State einen Aufwärtstrend vor der Saison attestiert haben. Schuldig im Sinne der Anklage, aber wenn das Jinxen jedes Mal so gut klappen würde, dann würde ich das noch auf anderen Wegen einsetzen, ihr lieben Leute. Also tut mir ein bisschen leid für den einen oder anderen Twitter-Menschen, der da leitet. Dennis ist, glaube ich, einer.
Ja.
Der Dennis Sikorski. Boah, bitte schlag mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich meine, dass
Sikorski, das ist. Er leidet auch sehr stark. Also ich meine, ich würde auch sehr stark leiden, wenn ich das ertragen müsste. Aber man merkt es seinen Tweets an. An dieser Stelle schöne Grüße. Aber
genau, das ist solidarische Grüße an der Stelle.
Hast du dich eigentlich schon mit Asante Samuel Jr. angefreundet, Christian, wenn wir schon dabei sind?
Also, es gibt ja für mich keinen guten Ausweg bei Asante Samuel, weil wenn er schlecht spielt, haben die Chargers einen schlechten Cornerback in der zweiten Runde gedraftet und meine Prediction war richtig. Wenn er so spielt wie bisher, dann habe ich mich auf die Fresse gepackt, weil er deutlich besser ist, als ich gedacht habe. Und die Chargers haben einen guten Quarterback. Das heißt, ich kann nicht gewinnen.
Ja, ich kannst du nicht gewinnen? Gemacht. Ist doch besser, wenn du nicht irrst und die Chargers halt einen Top-Spieler haben.
Ja, aber es wäre halt die erste falsche Draft-Take, seitdem ich das seit 2014 mache. Und das wäre ein bisschen ärgerlich. Weil ich habe ja bis jetzt jedes Mal recht gehabt.
Immer.
Ja, ich hoffe, dass das auch alle so glauben da im Universum.
Willst du noch was über die Chargers und ihre zweite Halbzeit erzählen?
Nein.
Boah, das ist dumm, ey. Das ist dumm. Es war nur erträglich, weil ich Günther Zapf und ihr alle Günther Zapf gehört habt bei dem Spiel, der das mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung einfach wunderbar nonchalant runter kommentiert hat. Aber
Christian, du gehst jetzt die Sofa-Quarterbacks hören nachher und dann schaust du, was wir über dieses Spiel und Günther Zapf gesagt haben.
Okay. Ich glaube, ihr beiden denkt wirklich mittlerweile mit einem Gehirn. Das macht mir ein bisschen Sorge.
Okay. Großartig.
Wirklich, das ist 1:1 dasselbe, was Nikola gesagt hat.
Es war halt nur deswegen, war es aber auch erträglich. Gut, zugegebenermaßen, ich musste mich auf meinen eigenen Kram ein bisschen konzentrieren, ja. Aber einmal hat er irgendwie sowas gesagt, ja, wie die Chargers haben ja bei den One-Score-Games nicht so schlecht. Das letzte Jahr war es auch scheiße, wie die letzten Jahre zuvor. Also, Günther, bitte. Aber da, wie gesagt, durch ihn war es erträglich, aber da haben sich ja beide Mannschaften in den Fuß geschossen, ne? Und egal.
Ja, die Chargers ist schon nochmal deutlich krasser.
Das ist, glaube ich, ein Spiel, was ich mir nicht nochmal Real Life anschauen werde. Je nachdem.
Tu es für die zweite Halbzeit. Es gibt da so ein paar Szenen, die wirklich spektakuläres Chargering sind.
Ja gut, Jan, ich meine, du bist ja aus Berlin. Vielleicht kannst du mir ein paar von den besonderen Drogen dir da zuschicken.
Obsttaxi. Ja, alles klar.
Ja, als Geisteswissenschaftler hat man da in der Regel egal, lass uns das nicht vertiefen im wahrsten Sinne. FSU hat mindestens ein Problem, ja. Also genau genommen haben sie drei Probleme, das sind ihre drei Niederlagen.
Achso, ich dachte Offense, Defense, Special Teams.
War auch mein erster Gedanke, muss ich
zugestehen. Leute, übernehmt doch einfach von hier.
Nein!
Auf geht's! Los! Ich habe oft genug draufgehauen, aber das könnte ein richtig bitteres Jahr werden. Also Rudi Völler hat sich schon angekündigt, dass er da mal die Pressekonferenzen leiten wird Mitte November. Und mir fällt gerade inhaltlich nicht viel dazu ein. Gut.
Immerhin. Nein.
Auch raus, Jan.
Nein, ich wollte auch nur Unsinniges zum Besten geben und sagen, immerhin haben sie einen Defensive Tackle, der Fabian Lovett heißt. Da kann man wenigstens ab und zu mal Lovett sagen. Weil sonst wird einem das schwerfallen, wenn man dieses Team anschaut. Aber
der tut auch, ich glaube, der einzige Win war tatsächlich die Verlobung nach dem vorletzten Spiel. Ja, aber das ist ja was Positives. Ich lässt da gar nicht drüber, ja. Aber das könnte der einzige Saisonsieg dieses Jahr werden.
Christian, nach einem Spiel, wo man durch einen defensiv horrenden Call und eine noch schlechtere Execution gegen ein FCS-Team verliert, da lasse ich den Ring in der Tasche.
Ja.
Da denke ich, hey, hat Zeit, es ist ja fürs Leben. Nächste
Woche. Du weißt ja nicht, was nächste Woche passiert so.
Das Problem ist halt, wenn er auf den Sieg warten will, um den Heiratsantrag zu machen, wird das eine kurze Ehe.
Ja, ich sag mal so, wenn man gegen Wake Forest verliert, kann man es vielleicht noch irgendwie machen, weil das sollte ja jetzt, ist ja ein Bund fürs Leben und da sollte man jetzt das vielleicht nicht unbedingt von einem schlechten Ereignis oder einer schlechten Leistung abhängig machen, aber gegen ein FCS-Team, bitte, lass ihn eine Woche in der Tasche, mach's gegen Wake Forest, auch wenn du gegen die mit 21 verlierst, immer noch besser, aber mach's nicht gegen Jackson, nach Jacksonville State, nach dem Spiel und vor allem nach diesem Ausgang durch das letzte Play. So.
Ich bin jedenfalls nicht so flexibel, da meine Pläne anzupassen. Alles Gute den beiden.
Das auf jeden Fall.
Möge ihre Ehe besser laufen als, ja.
Die Saison.
Noch irgendwas zu Florida State, oder?
Nee, lass uns irgendwie wieder seriös werden, aber vermutlich ja. Haben wir den Punkt jetzt auch schon wieder verspielt für diesen Podcast.
Ja, wir haben Memphis, Mississippi State. Memphis gewinnt 31-29 mit dem interessanten Punt-Return, wo die Schiedsrichter gleich mehrere Eier gelegt haben, angefangen damit, dass sie nicht gemerkt haben, dass bei Memphis zwei Spieler mit der 4 auf dem Platz waren, was schon mal eigentlich ein Problem ist, Jan.
Ja, und dann hätten sie im Normalfall das Play abpfeifen können, weil der Ball halt zum Stoppen gekommen war und fast gedownt wurde, aber nicht so richtig. Wobei ich da ja, das hatten wir in der NFL auch mit dem Peoples Jones, in Anführungsstrichen Punt Return in der Woche zuvor, dass ich es nicht verstehe, warum Spieler aus der sozusagen aus dem Return-Team, egal ob es der Returner ist oder nicht, da nicht einfach immer die Chance wahrnehmen, wenn der Ball berührt worden ist, dann kann nichts mehr passieren, versuch's doch halt. Und das hat Calvin Austin hier gemacht. Das ist nachher, wenn man so will, der entscheidende Touchdown gewesen, hat den Unterschied gemacht, auch wenn danach noch Punkte fielen. Aber das sollte man tun, auch wenn in diesem Fall es wirklich so war, dass die Schiedsrichter halt das verbockt haben, einmal mit den Nummern, dann ist, glaube ich, ein Schiedsrichter sogar reingelaufen, hat dieses Zeichen gemacht mit den überkreuzten Armen.
Das sieht total lustig aus, weil er will schon die Arme hochnehmen und dann sieht er ihn,
er macht es, genau,
und dann sieht er den Return loslaufen, okay. Und dann sieht man halt, wie er die Arme ganz elegant versucht, wieder runterzunehmen, so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, lass mal laufen.
Ja. Ich glaube, er hat sogar auch dieses Teil da reingeworfen. Also eigentlich war das Play zu Ende.
Wie gesagt, damit markiert er, wo der Ball berührt wurde, für den Fall, dass wir auf den Punkt zurückkommen müssen. Dass er hier den Beanbag schmeißt, ist okay. Aber ja.
Er hat die Arme oben, er nimmt sie wieder runter. Das ist so ein bisschen wie ein angedeuteter Fair Catch. Der dann doch nicht stattfindet. Das war ja unglücklich, aber trotzdem, ich plädiere dafür, unabhängig davon, dass es hier hätte abgefilmt werden müssen, macht es einfach. Liebe Return-Teams, es schadet nicht, es kann nichts passieren. Im Notfall geht der Ball dahin zurück, tut es einfach.
Also wer sich jetzt fragt, worum es geht, darum, wenn beim Punt der Ball zuerst durch das Kicking-Team berührt wird, ist der Ball nicht tot, aber alles, was danach passiert, was zu Ungunsten des Return-Teams passieren könnte, kann man zurückverlegen an den Punkt der Berührung und sagen, das ist nie geschehen. Das ist der Hintergrund bei der Geschichte. Eine der etwas tiefereren Regeln im Football, die aber sowohl für College als auch für die NFL gelten.
Und bei denen man sich immer wieder fragt, warum von Special Teams Koordinatoren da nicht drauf hingewiesen wird, weil das viel zu selten passiert und wie wir das ja bei diesem Peoples Jones Ding haben, wo dann alle Leute auf ihn einprügeln, wie kann er denn so blöd sein und das riskieren?
Nein, das war super smart.
Gar nichts. Das Einzige, was er riskiert, ist halt, wenn du den Ball aufnimmst und in dem Moment einer ankommt und dich richtig wegschädelt, dann kannst du halt riskieren, dass du verletzt wirst oder dass du einen ordentlichen Brummschädel hast. Aber du kannst für das Spiel, für die Spielsituation, kann nichts schief gehen. Und ich verstehe nicht, das ist seit Jahren, ab und zu gibt es immer mal einen Returner oder einen Spieler aus dem Return-Team, der das ausnutzt, aber es wird seit Jahren, offensichtlich sind alle immer wieder überrascht, wenn sowas passiert. Verstehe ich wirklich nicht.
Ja,
habe ich neulich auch einen längeren Rant bei Twitter losgetreten, weil auch da hieß es dann, naja, kann man ja nicht wissen, oder das wissen ja auch einige Coaches nicht. Ja, aber das ist das Problem. Warum?
Ja gut, die Regeldefizite manchmal bei den Coaches sind eh nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das
hast du auch wieder recht.
Da können wir auch einen ganz langen Podcast drüber machen. Ansonsten Sad ist nicht dabei, hat er gesagt, nur wenn der Headcoach entlassen wird, nach 58-0 gegen Rice sah man bei Texas keine Veranlassung. Oklahoma State, Boise State, 21-20. klingt auch sehr knapp und ja, Scare fürs Big 12 Team. Jan oder Christian, wer irgendwas dazu sagen will. Punkte übrigens alle in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gab es keine mehr.
Kann ich nicht viel zu sagen, außer dass diese Offense bei Oklahoma State weiterhin gerade im Pass nicht läuft. Sie haben jetzt offensichtlich mit Jalen Warren, der über 200 Yards gemacht hat, auf dem Boden. Ist gut, aber das, was Spencer Sanders da seit ein paar Wochen fabriziert, ist halt sehr wenig. Also die werden, glaube ich, dieses Jahr, auch wenn sie jetzt alle Spiele gewonnen haben, das war ziemlich hingewirkt bisher. Gut, kann sich natürlich bessern, aber weiß ich nicht, bin ich erst mal ein bisschen skeptisch.
Gut, wenn wir schon bei Boise State sind, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass die Big 12 Cincinnati, Houston, UCF und BYU eingeladen hat und dementsprechend sich die AAC ein bisschen gerupft fühlt. Die AAC scheint jetzt ein Interesse zu haben, 5 aus den folgenden 6 rüberzuziehen. Air Force, Boise State, Colorado State, San Diego State, UAB, nee, 4 aus den 5, genau. Air Force, Boise State, Colorado State, San Diego State und UAB. Also Boise State in der AAC, das wäre dann, und auch Air Force und Colorado State, das wäre, und San Diego State, das wäre alles so die dann ganz kurzen Reisewege, also UCF, Boise State, ja. Herzlichen Glückwunsch, einmal quer von Florida. Also nee, UCF, ja, gut, UCF, UCF dann nicht mehr, aber
USF.
USF, ja, genau. Einmal von SF ist Orlando, ne? Nee. Mhm. Von Orlando nach Idaho, herzlichen Glückwunsch. Was halten wir davon? Also außer dass dann die Mountain West gerupft würde, die Mountain West müsste sich dann umschauen?
Naja, wir hatten ja schon mal hatten wir nicht schon TCU in der Big East? Helft mir, bevor sie zur Big 12 waren, oder verwechsel ich das gerade?
TCU müsste, ja.
TCU war schon mal, glaube ich, kurz formal Big East Member, bis sie dann zur Big 12 geaddet sind. Also es macht... Ich bin mir zumindest sicher.
Ja, die haben mal gesagt, sie gehen in die Big East und dann waren sie auch in der Big 12.
Ich glaube nicht.
Doch, doch.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also TCU war meiner Meinung nach Mountain West und ist direkt drüber.
Ja, aber sie haben in der Big East gespielt, aber sie haben zwischendurch mal gesagt, dass sie da eigentlich hin wollten.
Ja.
Ja gut, das hatten wir ja bei Boise State auch schon ein paar Mal. Also Boise State war ja auch schon...
War aber schon konkreter, was die Big East betrifft, will ich behaupten. Aber
ja, das bringt nichts. Ja, war
das aufzulösen. Ich glaube, dass es 3 aus den 4 aus dem Westen sein werden, weil UAB wäre für mich fix. Die haben da, nachdem das Programm mehr oder weniger geschlossen worden ist, bemerkenswert was aufgebaut, also auch ein guter Markt, den man erschließen sollte. San Diego State wäre für mich tatsächlich das zweitinteressanteste Team, danach Boise. Und dann kannst du irgendwie flippen, ob du noch eine Academy mitnimmst mit Air Force oder Colorado State. Ich verstehe, warum sie es tun. Und die AAC muss dann nicht zwingend, das Line-Up, da muss dann nicht zwingend so viel schlechter sein, als das, was in der Big 12 ist. Und ich glaube, dass sich die beiden Conferences sowieso etwas annähern werden. Und ich verstehe, warum sie es machen. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie noch ein bisschen mehr in der Conference USA oder in der Sunbelt rupfen. Also Appalachian State wäre für mich ein sehr, sehr starker Kandidat gewesen. Aber das ist nicht uninteressant. Das macht natürlich geografisch wenig Sinn, aber danach darfst du in den jetzigen Zeiten nicht mehr gehen.
Ja gut, bei der Mountain West wird man dann ausgehen, dass sie dann in der Conference USA wildert, weil die haben verschiedene texanische Teams, aber ja.
Ja. UTSA oder so. Würde wäre sinnhaftig.
Rice. Ja. Gut. Also, wie gesagt, da ist Bewegung auf dem Markt. Wir werden sehen. Die Frage, unter Umständen vielleicht Utah State, aber muss mal gucken. Ja, also, so viel zu Woche, was war das, 3?
Einen könnte man vielleicht doch zumindest erwähnen, das großartige Ende bei SMU gegen Louisiana Tech. Mit 2 ehemaligen Sooners Quarterbacks, mit Tanner Mordecai und Austin Kendall auf beiden Seiten, die haben sich's richtig gegeben und Mordecai dann am Ende mit einer Hail Mary, die gelungen ist, auf Reggie Roberson, der neben der Crowd steht, die da sich um den Ball kämpft und der Ball wird da einmal hochgeschlagen und dann bounced er zu ihm. Auf jeden Fall ein spektakuläres Ende. Das ein Spiel mit viel Offense-Output, das mit einer Hail Mary entschieden wird, kann man sich auch mal angucken.
Gut, Dann so viel dazu, kurze Pause und dann schauen wir, wer gegen wen FSU und diverse Pac-12-Team nächste Woche verlieren. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Sofa Quarterbacks, College Football, immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwert. Wir schauen auf die Duelle von nächster Woche inklusive der Spreads. Und wenn irgendwer zu einem Spiel was sagen will, dann hebe er nicht die Hand, dann rede er einfach drauf los. Wir machen es einfach so. Ja, wir haben noch keine Action, dafür haben wir Action, also ACC mit Doppel-C. Virginia gegen Wake Forest, Christian, Virginia Favorit mit 4.
Wer Florida State schlägt, schlägt auch Virginia.
Gut, dann dann immer noch in der Nacht von Freitag auf Samstag, Jan, Liberty zu Gast bei Syracuse. Als Liberty-Vertreter darfst du uns erzählen, wieso Liberty den Spread von 6 covert?
Moment, Christian ist hier der Liberty-Experte. Ich weise das entschieden zurück. Liberty wird gewinnen wegen Malik Willis, weil sie einfach einen spektakulären Dual-Threat-Quarterback haben. Der wird das auf jeden Fall wuppen.
Dann, ich weiß nicht, ob Christian schon auf dem Fresno State Bandwagon ist. Sie spielen gegen UNLV und sind Favorit mit 30,5.
UNLV stinkt halt einfach so sehr, deswegen Fresno State mit 40.
Jawohl.
Gut, dann schauen wir auf das, was uns am Samstag erwartet. Georgia, die 3, darf nach Vanderbilt und ist Favorit mit 35,5, Jan.
Würde ich nicht für ausgeschlossen halten, dass sie das sogar covern.
Gut.
Ehrlich gesagt, von daher, ja.
Dann im Soldier Field in Chicago bei den Bears, Wisconsin gegen die Notre Dame Fighting Irish, Christian. Und Wisconsin ist Favorit mit 6. Das ist Kategorie wichtiges Spiel fürs Gesamtgefüge.
Spitzenspiel, ja. Bei Wisconsin geht es mir nicht wie bei Auburn. Ich weiß noch nicht, wie gut sie sind. Ich glaube aber trotzdem, dass sie gewinnen. Auch mit 7.
Aber bei Notre Dame weißt du es, ja?
Nein, aber ich habe den Eindruck, dass sie einfach nicht ein bisschen von der Form vergangener Tage entfernt sind. Aber das könnte für Wisconsin trotzdem reichen. Das könnte schon sein, aber ich gehe hier mit den Badgers.
Wisconsin bisher 1-1, gegen Penn State verloren 16-10 und gegen Eastern Michigan gewonnen 34-7. Jan, möchtest du noch zu diesem Spiel was sagen?
Nein.
Gut, dann Mississippi State gegen LSU, auch um 18 Uhr. Ein SEC-Duell, die LSU Tigers Auswärtsfavorit mit 2,5 Jahren.
Ja, ein Spiel, was wir ja im letzten Jahr als Auftaktspiel hatten und viele haben es sehr genossen. Bo Pelini hat es nicht so sehr genossen. Mittlerweile ist er nicht mehr dabei. Ich glaube, dass LSU das mit mir gewinnen wird. Also ich setze auf die Tigers.
Aber dann hätten sie ja Bo Pelini behalten können.
Eigentlich schon.
Gut, Sels Longhorns, Christian, empfangen Texas Tech und sind Favorit mit 8, auch um 18 Uhr.
Ja, Texas Tech covert, aber ich glaube, die Longhorns gewinnen knapp mit 3.
Gut.
Komm, hau raus, es gibt noch ein Spiel um 6:30.
So weit bin ich noch gar nicht. Das ist übernächste. Das nächste wäre erstmal Utah State gegen Boise State. Das finde ich nämlich um 18 Uhr ganz ansprechend als Duell. Jan, Boise State mit 9.
Boise State mit mehr als 9.
Trotz des Saisonstarts, okay, gut.
Trotz des Saisonstarts, ja.
Das nächste wäre tatsächlich Miami gegen Central Connecticut. Da muss ich aber erst ein Spread suchen.
War auch nur als kleiner Scherz gemeint.
Ja, aber wir seit letzter...
Nicht UConn, sondern Central Connecticut, die besser sein könnten, das werden wir herausfinden.
Ja, aber ich, nachdem ich letzte Woche schon einen mit für Miami mit 28.
Christian?
Push, Miami mit genau 28.
Wir merken schon dieses Riesenvertrauen in die Miami Hurricanes hier.
Ja.
Auch Seiten der Wettbüros, also dass Georgia Vanderbilt höher schlägt als Miami Central Connecticut, finde ich Sagt auch einiges aus.
Oder Fresno State gegen UNLV, also ein Mid-Major-Duell, aber wir haben hier ein Power 5 gegen ein FCS-Duell mit nur 28.
Ja, gut.
Ein wohlgemerkt Power 5, der vor einer Woche noch gerankt war. Okay.
Ja, was soll's. Hier, Pac-12-Action haben wir um 20.30 Uhr auf dem Pac-12-Network, also unter Umständen auch auf YouTube zu sehen. Christian, das heißt, man kann sich dieses Elend tatsächlich mal auch mal zu vernünftiger Zeit anschauen. Also Kickoff dann 12.30 Uhr in Utah. Utah gegen Washington State. Utah Favorit mit 14,5. Mit wem auch immer als Quarterback.
Ist ja jetzt Jans Spiel, ne?
Ist es Jans?
Wieso?
Weil du dran bist.
Nein.
Jan hatte doch Miami gegen Central.
Ach so. Regelt. Utah mit 14,5 Favorit.
Mhm.
Ja gut, ich setze dieses Jahr nicht auf Washington. Die, da kommt kein Shot an bei Washington State.
Gut. Dann Texas A&M.
Erinnerst du letzte Woche schon, Christian? Du brauchst neue Jokes.
Ist scheißegal, den kriegt er jede Woche. Kriegt er jede verdammte Woche.
Texas A&M ist zu Gast bei Arkansas. Die 7 zu Gast bei der 16. Texas A&M mit 5,5 Jan wittern wir Upset-Gefahr.
Ich glaube, es ist in Jarrow World das Spiel.
Ja, es ist
bei Arkansas.
Nee, nicht bei Arkansas, es ist tatsächlich AT&T Stadium, ja. Danke.
Sag mir nochmal, was hast du gerade?
5,5 bei A&M.
Ja, immerhin hat sich der Zach Causada, der Backup-Quarterback, jetzt ein bisschen warm schießen können und sah nicht mehr ganz so verloren aus. Arkansas hat offensichtlich ja wirklich eine sehr, sehr krasse Rushing Offense. Nur Texas A&M hat eine gute Defense. Ich würde sagen, sie gewinnen es mit 7 oder 10, also auch nicht wirklich deutlich, aber sie covern.
21.30 Uhr bei ESPN, also im Player. Das Spiel davor übrigens CBS, das ist das CBS-Spiel der Woche. Jetzt also bei 21.30 Uhr bei ESPN im Player, Christian, NC State gegen Clemson. Clemson mit 10.
Wird enger, sorry. Ich habe mein Vertrauen ist komplett weg und ihr wisst ja um meine leichte Schwäche für NC State. Clemson mit 3. Clemson mit 5, so um und bei.
NC State mit 3?
Ja, nee.
Nee?
Trau ich mich nicht. Jan, traust du dich da
Upset
zu picken?
Okay. Aber ich würde auch glauben, dass Clemson covert, von daher.
Okay.
21.30 Uhr, Big 12 Duell Iowa State bei den Baylor Bears. Jan, Iowa State mit 7.
Kommt ziemlich gut hin, würde ich sagen. Da muss ich jetzt überlegen, in welche Richtung es eher geht. Ich sage Iowa State mit 10.
Auch um 21.30 Uhr, ABC, damit auch im ESPN-Player. Michigan hat Rutgers zu Gast und ist Favorit mit 20, Christian.
Rutgers war gegen, sorry, Leitung?
Michigan.
Nee, weniger als 20.
Duell 2er, 3 und 0 Teams.
Ja, das Ding ist halt das Ding, dass Rutgers und Dejano halt echt improved ist. Und ja, Michigan hat sich ganz gut eingegroovt bis jetzt, aber sie haben noch nicht gegen Rutgers gespielt und das werden sie dieses Wochenende nicht tun.
So, jetzt dürft ihr beide. Florida State gegen Louisville. Louisville mit 2.
Also,
21.30 Uhr ESPN 2, also auch im Player.
Ja, für Christian natürlich ein Muss. Darum gebe ich ihm auch den Vortritt.
Ja, Nikola, du weißt, was man in der Politik macht, wenn man so gar keine Ahnung bei einer Abstimmung halt hat?
Irgendeinen Antrag, um abzulenken?
Ja, das auch. Also man könnte, also das, was ich jetzt bei dem Spiel tue, wäre einen Vertagungsantrag zu stellen. Auf das Jahr 2025 oder so. Oder Christian, man enthält sich. Ja?
Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis.
Auch das.
Ich glaube, das hilft bei Florida State, glaube ich, auch nicht mehr.
Das ist das Problem, ja. Dann müsste man eine Projektgruppe gründen, aber das würde hier zu weit führen. Um den guten Dennis Sikorski zu entlasten, sage ich, Louisville gewinnt das Ding direkt und damit wird Florida State vermutlich mit 10.
Gut, okay.
Ich gehe auch mit Louisville. Sorry, aber die Offense hat zumindest gegen UCF echt gute Fortschritte gemacht. Wenn Cunningham da nicht irgendwelche seltsamen Fehler wieder produziert, dann könnten die was reißen.
Und Christian, auf der A9 ist der Empfang gut genug. Es gibt keinen Grund, dieses Spiel nicht zu schauen.
Ich werde einen finden, Nikola.
Gut. Dann, ja, dann kommen wir, also, na, das war jetzt das Elend an der Ostküste, wir wechseln zum Elend an der Westküste. UCLA zu Gast bei Stanford, Christian, UCLA mit 5.
Das machen wir jetzt ganz einfach. Kurzen Moment, ich bin ja vorbereitet. UCLA mit 3. Ich hab's gerade ausgewürfelt. Keine Ahnung.
Jan, Florida gegen Tennessee. Florida mit 20.
Finde ich viel. Finde ich viel, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, also Florida gewinnt es, ja, und wahrscheinlich auch nicht mal knapp, aber nicht unbedingt mit 20.
Gut. Dann, Christian, Michigan State gegen Nebraska. Michigan State mit 5.
Michigan State mit dem Touchdown.
Ja, Nicola, ganz schön wenig für ein geranktes Team. Ne?
Echt so.
Ja,
gegen ein 2-2-Team. Kann vielleicht sein, dass Nebraska bei einigen gar nicht so schlecht eingeschätzt wird wie bei dir.
Ja, aber kann auch sein, also ich meine, wir hatten dieses Jahr auch schon Teams, die Favorit mit 20 waren und die verloren haben. Vielleicht gibt es auch andersrum, man weiß es nicht. Teams, die Favorit mit 5 sind und dann mit 30 gewinnen, wer weiß. Wir werden es nächste Woche sehen. Jan, Kansas State bei Oklahoma State. Oklahoma State mit 6.
Kansas State. Outright.
Das um 1 Uhr morgens. Dann um 1.30 Uhr morgens Oklahoma gegen West Virginia, Christian. Oklahoma mit 16,5.
West Virginia covered. Ja, West Virginia hat sich gegen Virginia Tech hingelegt. Das ist ein kleines Trap-Game. Oklahoma gewinnt,
aber haben sie doch gewonnen?
Haben sie nicht. Sie haben gewonnen, aber.
Entschuldigung. Konzentration lässt nach. Ja, dann erst recht. Dann erst recht ist es ein besserer Gegner. Nein, sorry, vergesst, was ich die letzten anderthalb Minuten gesagt habe. Oklahoma gewinnt, aber nur mit 6.
Gut. Ohio State, Jan, gegen Akron.
Ich habe gehofft, dass du mir den gibst.
Was denkst du?
35?
49.
49 ist eine Ansage, weil du hast natürlich immer am Ende das Ding, dann lässt du den dritten Quarterback und den fünften Running Back und den siebten Receiver spielen und in der O-Line dürfen auch mal die ran, die sonst höchstens an der Seitenlinie stehen und irgendwie anders Schatten spenden.
Nicola und ich, wir kennen das.
49 ist eine Ansage, aber ich, na, 59 zu 10, doch könnte schon auch, ja.
Das Over-Under ist ja 67,5.
Naja, Akron hat nicht so eine tolle Offense, obwohl die sich ein bisschen besser geschlagen haben, als ich dachte. Genauso übrigens wie Bowling Green. Beide letzte Woche gewonnen. Diese beiden Mac East total luschen in derselben Woche gewinnen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass das passiert ist.
Also Akron bisher 60 zu 10 gegen Auburn verloren, 45-24 gegen Temple und jetzt letzte Woche 35-14 gegen die Bryant Bulldogs gewonnen, die in der NEC spielen. Ach, da ist auch Sacred Heart und Duquesne. Okay, ja, gut.
Genau, beide haben gegen FCS-Gegner gewonnen. Akron etwas überzeugender als Bowling Green. Anyway, komm, gib Ohio State ein bisschen Aufwind mit 50, 60 zu 10.
Gut, dann im Stadion der Falcons, Georgia Tech gegen North Carolina. Christian, North Carolina mit 12.
Im Stadion der Falcons, sagtest du.
Ja, da muss auch mal guter Football stattfinden, ne?
Ich wollte gerade sagen, da kann nicht viel bei rauskommen.
Nee, denke ich auch.
Ja, es wird gecovert.
Ist zwar übrigens, wir haben den mauen Joke hängen lassen, dass Boston College, also Matt Ryans ehemaliges College, mit 28 zu 3 gewonnen hat. Ich hätte es vorhin auch anbringen müssen, Nicola, wenn man die Chance schon kriegt gegen dich, aber ich habe es einfach vergessen.
Ja, wir wissen, es war keine Mitmenschlichkeit, es war wirklich eher eine kognitive Fehlleistung.
So ist es.
Washington gegen California, Jan. Washington mit 7,5.
Ach komm, den gebe ich Lake. Also Washington gewinnt das mehr. Sorry, Christian, für dein Ex-Team.
Dann BYU gegen South Florida, die Bulls also aus dem fachen Florida in die Berge. BYU mit 23, Christian.
Ganz kurz weil wir das vorhin falsch hatten, Orlando ist UCF, South Florida ist Tampa. Das ist der große Unterschied. Aber sorry,
genauso, ist genauso flach in Tampa wie in Orlando.
Ungefähr.
Wie ganz Florida.
Florida halt.
Es wäre nur konsequent, wenn BYU drei Teams in der Pac-12 schlägt und dann gegen ein schlechtes AAC-Team verliert. Nein, wird nicht passieren. BYU mit 18.
Jan, Oregon gegen Arizona. Oregon mit 28,5.
Ja, eigentlich müssten sie das natürlich mit ungefähr so einem Vorsprung gewinnen, aber 28,5 ist natürlich trotzdem viel. Ich sag, sie gewinnen es mit vielleicht 24. Arizona covered, come on.
Unfassbar. Jan,
unfassbar.
Christian, USC gegen Oregon State, USC mit 12.
USC mit 14.
Und dann Arizona State gegen Colorado, Jan, Arizona State mit 14,5.
Naja, nach Colorados Auftritt gegen Minnesota kann man, muss man Schlimmes befürchten. Allerdings waren die nicht immer so.
Ja, aber der Auftritt von Arizona gegen BYU war jetzt auch nicht in die Kategorie ganz glanzvoll zu packen.
Nee, richtig. Sie haben verloren, aber sie haben trotzdem den Ball bewegen können. Wenigstens bei Colorado gibt es da seit einiger Zeit ein bisschen Probleme. Die Defense war bisher noch ganz okay, hat jetzt gegen Minnesota super viel Laufyards abgeben, oder sagen wir eher super viele Läufe. Die Gophers sind haben, glaube ich, über 50 Läufe gehabt. Das ist schwierig, weil man natürlich die Uhr ein bisschen kontrollieren kann. Ich sage trotzdem, es wird ein bisschen knapper. 13 oder 10. Aber Arizona State gewinnt.
Gut, dann haben wir das Programm durch. Also die hinteren Spiele übrigens alles so ab Washington, California, bitte ab 3.30 Uhr, 4.15 Uhr, 4.30 Uhr. Das ist dann für die Nachtaktiven. Aber gut, ich meine, Pac-12-Football ist vielleicht zum Einschlafen ganz gut, wenn es bis dahin nicht geklappt hat. Das war's von den Sofa-Quarterbacks College-Football für diese Woche. Mehr Football gibt's am Donnerstag in der Big Show. Mehr Football natürlich auch am Wochenende. Samstag College-Football, unter anderem bei der Zone oder im ESPN-Player, wenn sie ihn haben, oder bei RAN, oder am Sonntag dann wieder viel Football, die üblichen Kanäle, RAN, The Zone, die Konferenz mit Christian Schimmel dann wieder, Endzone und also so viel für diese Woche. Wir hören uns, soweit mir der Plan vom Producer vorliegt, am Donnerstag in der Big Show wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.